When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Es gibt ja in diesen Backstage-Räumen dann oft so Garderoben und so Klos. Und das ist alles ja. Nicht so, alles oft so ein bisschen ömmelig und nicht so schön. Ja. Da haben die solche Lamellenvorhänge da an den Fenstern, dass man dich da nicht nackt im Bad sieht. Und dann nehme ich die oft, mach die so auseinander und guck raus, wer so kommt.
Ja.
Und dann so zu sehen, guck mal, die haben sich jetzt schick gemacht für den Abend, die haben Bock da drauf, ja, die haben sich das Ticket geholt, die haben jetzt einen Babysitter und die kommen jetzt hier hin. Und das freut mich so sehr, weil weißt du, in Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo so viele unter Aluhüten sich in Verschwörungstheorien reinreden, dass diese Hallen dann voll werden mit Wissenschaftskommunikation, mit Leuten, die meine Leidenschaft für Psychologie, für fundiert, nicht irgendwelche Coaching-Chaka-Sprüche, bla bla, Scheiß da, dass die meine Leidenschaft teilen, das macht mir richtig Hoffnung.
Ja. 1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Der ist ein Tausendsasser, ein Hans Dampf in allen Gassen, ein erfolgreicher Podcaster, er ist ein Autor vieler, vieler Bücher, er ist Unternehmer und Psychologe und gleichzeitig auch öffentlich gewordener Millionär, kann man sagen. Ich freue mich tierisch, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Leon Windscheid.
Hallo Nils. Hallo Leon.
Ganz erstmal, formell.
Ja, ganz formell. Erstmal quasi sofort alles abgedeckt und so. Es gibt auch, ich finde, es gibt wahnsinnig viele interessante Sachen, über die wir reden können. Nur um das am Anfang ganz schnell abzuhaken, weil das ist ja wirklich eine Geschichte, die du schon eine Quadrillion mal erzählt hast, dass du damals bei Wer wird Millionär Millionär geworden bist. Also du hast quasi den Showtitel erfüllt.
Ja, ich habe den Showtitel mit viel Glück irgendwie dahin hingehackt. Ja.
Du warst ja der 11. Millionär, habe ich gelesen.
Das habe ich auch gelesen, aber ich glaube, es gab irgendwie noch Promi-Millionär. Also ganz ist unklar. Ganz klar ist das nicht, wie diese Zahl zu werten ist. Genau, weil die dürfen ja sich am Anfang auch helfen und hast du nicht gesehen.
Promi-Millionäre sind also kein Kanon, sind kein Millionärskanon.
Quasi.
Ja, also aber das ist, ich finde das, also 11. Millionär, das hat mich eigentlich am meisten überrascht daran, finde ich ehrlich gesagt. Ich habe so in meiner Erinnerung, gab es einfach 3 Millionäre bisher. Bei Wer wird Millionär. Ja. Und du warst ja schon 2015, glaube ich, ne? Warst du.
Ja, weiß ich. Warst du bei ist schon mal sehr 15, 16, irgendwas um den Dreh. Also der Eckhard Freise ist uns ja allen im Gedächtnis geblieben, der Professor ganz am Anfang.
Ja.
Dann weiß ich nicht, wie man sonst noch so. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Den finde ich, den kennt man so.
Ja.
Ich als Elfter habe mich dann
der
da.
Erste quasi.
War der Erste, genau, war der Erste. War unglaublich schlau. Ich habe das Vergnügen gehabt, den nachher mal dann kennengelernt zu haben. Und der weiß auch wirklich alles. Und wenn der was nicht weiß, redet er so lange, bis er es dann doch weiß. ein Wahnsinnsphänomen, der Typ. Und ich als Elfter, dann bin ja schon unter ferner Liefen.
Ja. Also ich war damals in den USA, das muss dann 99 gewesen sein oder so, glaube ich, als hier Wer wird Millionär noch gar nicht lief.
Ach, und du kannst das schon aus den.
Und da habe ich das Staaten. Gesehen und da habe ich den ersten Millionär da gesehen.
Da original live im Fernsehen.
Genau, original live im Fernsehen. Da war ich auf Hawaii ich habe damals so eine Sendung fürs DSF gemacht und dann hatten wir so ein Apartment auf Hawaii, auf Maui. Und haben das jeden Abend geguckt, weil die Sendung, weil wir die alle sofort total geil fanden. Die hat sich ja, als man die das erste Mal gesehen hat, man hat die ja sofort kapiert, warum die so aufregend ist. So.
Ja.
Und da haben wir die gesehen und da war der erste Millionär, der dann auch so, und ich glaube, das hat aber der deutsche Millionär auch gemacht, interessanterweise, der seinen letzten Joker, den Telefon-Joker hatte und angerufen hat und gesagt hat, Ja, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt gleich Millionär und dann.
Ich meine auch, ein Deutscher hat das auch machen können. Inspiriert. Bin ich mir nicht ganz sicher. Inspiriert davon. Das ist natürlich, da bist du ja das Endgame. Wenn du das geschafft hast, hast du Weltmillionär durchgespielt. Also, so war es bei mir nicht.
Nur um das nochmal zu sagen, man kriegt ja keine Hilfe von denen irgendwie. Also auch, dass sie sozusagen so, ja, also als grobe Interessenssachen bereite ich doch mal auf das und das vor.
Nein, gar nichts. Ich frage mich gerade, ob die irgendwas geschickt haben. Doch, das stimmt nicht. Die schicken schon sowas wie, gucken sie sich die Büchercharts da nochmal an oder Kino oder, aber was du auch erwarten würdest. Also mehr so, gucken sie sich Sachen an.
Stating the obvious.
Lies mal Zeitung, so nach dem Motto. Habe ich dann auch getan. Ich habe mich 3 Monate lang 10 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche vorbereitet. Ja. Und aber, was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt.
Aber ist das vielleicht auch das Geheimnis? Also nehmen das viele zu sehr vielleicht die Schulter?
Also das garantiert, ich glaube, dass wenn du da gewinnen willst, brauchst du einen riesenhaften Anteil Glück. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da muss ja nur eine Frage kommen, wo du denkst, du weißt es, dann bist du raus. Oder es kommt eine Frage und du hast keinen Joker mehr, die du nicht kannst, dann ist auch vorbei. Mhm. Das heißt, der größte Kuchenanteil ist Glück. Und dann denke ich aber, dass du natürlich ausgleichen kannst, indem du liest, dich vorbereitest. Das war bei mir auch so. Also ich habe mir ganz viele Sachen angeguckt, wo ich so dachte, es ist klar, dass RTL auf so einen Montagabend, wo Jauch Entertainment liefert, jetzt wahrscheinlich wenig Fragen zum Zweiten Weltkrieg stellen wird, sondern eher wollen die wissen, dass lustigerweise der Präsident von, weiß ich nicht, irgendeinem Inselstaat Herr Präsident Kaka heißt, weil das lustig wäre, ne? Und dass die nach Sachen suchen, die bewusst am nächsten Tag du im Büro jemandem erzählen könntest.
Das ist ja schlau.
Das war meine Überlegung bei allem, was ich so gescannt habe, bei Wikipedia-Listen, die ich las, bei Zeitungsüberschriften, die ich mir angeguckt habe, bei Büchercharts, Filmcharts, alles, was man so lesen kann. Dass ich dachte, wo, auf welche Fragen würde RTL springen?
Ja. Das ist ja schlau. Das ist super raffiniert, also quasi für die Redaktion.
Super raffiniert.
Für die Redaktion mitzudenken.
Ja, genau. Ich hab mir vorgestellt, wenn ich da sitzen würde und ich würde Fragen überlegen, dann wäre klar, das müssen Fragen sein, wo die Frage schon unterhält. Ja. Das ist ja eigentlich, die Kunst ist ja nicht, eine Millionenfrage zu erfinden, davon brauchen die eine Handvoll, sondern die Kunst ist ja eigentlich, dass du Fragen bis 500 oder 1000 Euro hast, die jeder spielen wird, jeder Kandidat, die geil sind. Wo du sagst, ach geil, das wusste ich noch nicht. Oder wie kann er das nicht wissen?
Ja.
Und das war für mich, als ich da hingegangen bin, auch das größte Ziel, dass ich sage, diese Fragen am Anfang, die davon leben, dass sie vielleicht deine Aufregung testen wollen, dass sie irgendwie mal was Lustiges beinhalten, wo man nachher drüber schmunzelt, dass ich bis 1000 Euro ohne Joker komme. Da dachte ich mir, wenn das klappt, ich bin ja nicht hingegangen, um 1 Million zu gewinnen. Ich bin hingegangen, ich habe einen sehr guten Freund, jetzt WG-Mitbewohner von mir, der hatte da in Studiumszeiten 64.000 Euro gewonnen.
Ja.
Und es war klar, wenn ich 32 schaffe, ist total geil. Wenn ich auch 64 schaffe, unvorstellbar, weil das war damals so eine Summe. Da ist ja auch eine Summe. Ja, 64, das ist ja netto. Ja. Ich habe 1 Million netto bekommen. Ich hatte damals, als ich da hingegangen bin, einen Arbeitsvertrag bei einer Unternehmensberatung schon unterschrieben, wo ich zum Glück nie hingegangen bin schlussendlich. Da hätte ich 100.000 Euro brutto im Jahr verdient, was unfassbar ist.
Ja.
Das sind 50.000 netto. Ja. 1 Million sind 20 Jahre Unternehmensberatung, die du nicht dahin musst.
Und also 20 Jahre, wenn du schlecht verhandelst.
Wenn du schlecht verhandelst, wenn du nie Gehaltserhöhung bekommst.
Ja, genau.
Aber naja, bei 100.000 sollte man vielleicht dann irgendwann nicht mehr so gierig sein.
Aber das ist ja, wow, also das ist so lustig, weil ich habe auch schon oft über diese Sendung nachgedacht, so wie das ist, wenn man da hingeht. Und ich werde niemals auf die Idee kommen, so für die Redaktion zu denken. Das ist mega smart.
Ja, geh hin, mach's. Ja. Guter Stundenlohn. Ja. Musst du gucken, dass du dann dich da als, nicht, dass die dich ins Promi-Special holen wollen.
Das stimmt.
Dann kriegst muss ich es alles ja nicht selber, dann musst du spenden, um Gottes Willen.
Ich stell noch eine Stiftung gründen. Ja.
An wen spenden sie das Geld?
An mein leidende Podcaster. e.V. Aber ja, das ist wow. Ja, das finde ich. Also jetzt sind eigentlich fast alle meine Fragen, wer wird Millionär auf jeden Fall.
Achso, ich dachte für das Gespräch. Nee. Das ist immer ein bisschen traurig, dass einem das so anhängt. Man klingt jetzt blöd, man wird ja nicht darauf reduziert, aber diese Geschichte wirst du nicht los.
Ja.
Und das ist einerseits okay, völlig fein, weil ich denke dann immer, zum Glück habe ich nicht. Bei so einem Bachelor vor. Stell dir mal vor, du machst beim Bachelor oder so einen Scheiß mit. Du bist der erste Bachelor und dein Leben lang.
Du machst da aus Versehen mit.
Ja, oder du denkst, ja, wird schon keiner gucken. Ja. Und dann wirst du dein Leben lang darauf angesprochen. Ey, Wahnsinn. Ja.
Aber das ist übrigens etwas, ich weiß nicht, guckst du auch so Trash-Sendungen, sowas, so Sommerhaus
also
der Stars?
Ich habe mit Bon Schlonzo noch die Love Island-Staffel geguckt. Mhm. Mit großer Freude auch, aber ehrlich gesagt sonst nicht. Liegt aber nicht daran, dass ich das irgendwie nicht gucken würde, sondern ich habe keinen Bock mehr oft noch die 1000. App. Du kannst, weißt du, ich habe kein lineares Fernsehen, ja, weil ich irgendwie da auch keinen Bock habe, dann da, weiß nicht, wo da vorne, wo man das macht, dann das Fernsehkabel durch die Wohnung zu legen, ja, und dann jetzt mir irgendwie neben Netflix und Prime und Join und RTL Plus, was man da alles, ja, haben muss, um heute irgendwie Fernsehen zu gucken.
Ja, ist crazy.
Was war das früher einfacher, ey? Ja, Patz an. Ja, nee, deswegen gucke ich das nicht.
Weil ich finde das so faszinierend, mir fällt es in letzter Zeit auf, also ich gucke vor allem gerne so Trash-Formate oder ich lasse die gern gucken, ja, und lasse mir dann auf YouTube von so Videobloggern erzählen, was da alles passiert.
So Kommentarvideos.
Ich muss die schon ganz oft gar nicht mal mehr gucken, ja, die Sendung,
ja,
sondern kriege das dann jeden Tag irgendwie so die News irgendwie. So habe ich die letzte Staffel Promi Big Brother geguckt.
Ich habe ja übrigens die These, warum das so verfänglich ist, warum man das so guckt, mal selber im Hotel für mich gemerkt, als ich lineares Fernsehen hatte.
Ja.
Im Hotel hast du ja immer ein Entertainment-Produkt, nämlich diesen Fernseher. Und dann saß ich da auf diesem Sofa und irgendwie bin ich so durchgezählt und dann bin ich hängen geblieben, auch bei sowas, weiß ich nicht, Bauer sucht Frau oder so ein Ding, ne, so ein Trash-TV-Format. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Es ist einfach ein verdammt geiles Gefühl, auf deinem Sofa zu sitzen, sowas zu gucken und zu merken, da draußen gibt es Leute, die sind dümmer als ich. Ich glaube, dieses sich erhöhen ist der Kern des Ganzen.
Wahrscheinlich.
Was einerseits schade ist und andererseits sehr menschlich ist.
Na.
Ja.
Das glaube ich, aber es gibt aber ein anderes Phänomen, und jetzt, wo ich dich schon mal hier habe, auch als Psychologen, dass mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wenn man so diese auch so Interviews dann sieht mit diesen Stars, oder jetzt gab es ja bei Sommerhaus der Stars, war diese, wie heißt die, Doronina Valentina oder so, die auch so allen tierisch auf die Ketten gegangen ist und so. Und was mir aufgefallen ist, was die jetzt immer alle machen, was die immer alle erzählen in Interviews oder in ihren Insta-Stories, mittlerweile senden die auch alle selber so, ist, dass so eine Meta-Ebenisierung der Reality-Format-Teilnehmer stattgefunden hat. Also, weil die Teilnehmer jetzt alle immer nur überall erzählen so, ja, der ist doch kein Reality-Star, der ist höchstens irgendwie, der ist mal für so einen Zirkus gut, aber der ist doch kein Reality, also quasi die eigene Performance als Job anerkennen.
Ja. Also was früher ein Makel war, nach dem Motto, du bist kein A-Promi, sondern du bist Reality-Star, ist heute dann auf einer Meta-Ebene schon das Ziel.
Ja, als wäre das ein Job und als wäre alles, was sie tun, super bewusst und als würden sie unterhalten dadurch, dass sie, also sie halten sich für sehr unterhaltsam aus ihrem eigenen Wesen heraus. Und das fand ich ganz faszinierend.
Das ist faszinierend. Das kann und will ich psychologisch auf gar keinen Fall einordnen, sondern wenn überhaupt privat mit beobachten und gerne darüber philosophieren, weil das finde ich auch interessant. Also manchmal ist mein Eindruck schon, dass wir dieses Ego-getriebene, jeder ist was, jeder kann was, jeder will was sein, auch das wieder ist sehr menschlich, aber ich habe manchmal den Eindruck, ey, das wird übertrieben.
Jeder muss ja auch was sein.
Jeder muss was sein. Also es gab mal Jahrhunderttausende in der Menschheitsgeschichte, eigentlich in allen großen Religionen, und ich finde das im Christentum ganz besonders stark, so dieses untergeordnet. Mhm. Mensch ist schlecht, Mensch ist voller Schuld, Mensch ist unter Gott. Und wenn du jetzt das Christentum verlässt, kannst du auch sowas haben wie, da gibt es irgendwelche Götter oder es gibt Naturgewalten, aber wir, der kleine Mensch.
Naja.
Das, seitdem Gott tot ist, fällt weg. Und dieses, ich bin einfach normal, ich bin einfach ein kleines Häufchen Sternenstaub unter dem großen Gotteshimmel, ohne dass ich jetzt an Gott glaube.
Ja.
Das war ganz lange das die Philosophie des Menschseins. Und heute, wo das weg ist, ist so dieses, jeder kann was werden, jeder kann, the sky is the limit. So. Und das ist so die Mentalität. Und ich glaube, das schlägt bei ganz, ganz vielen durch, die eigentlich normal sind, wo gar nichts gegen spricht. Die Durchschnitt wären, der größte Teil muss ja durchschnittlich sein, dass du dann denkst, nein, wir wollen jetzt alle auf irgendeine Weise besonders sein. Und da mache ich mir manchmal Sorgen um uns.
Ja.
Und auch für mich selber gesprochen. Also ich denke, so dieses, sich mit sich selber ein bisschen mehr zufrieden geben und auch mit seinem Normalsein, das hat ja jeder in seinen eigenen Bereichen, aber das würde uns, glaube ich, besser tun. Und bei den Reality-Stars, da wird es vielleicht auf die Spitze getrieben.
Ich glaube auch, das ist dann sozusagen die Extremform. Also es gibt ja auch, ich fand das auch so faszinierend, die reden auch alle über so Sachen wie, ja, und guck mal jetzt, ja, also die Streits, die dann führen in solchen Sendungen, sind auch, ja klar, machst jetzt wieder, um Sendezeit zu kriegen und so. Also weißt du, sie sind sich quasi, weil wenn wir uns den ersten Job angucken, da waren die alle so, hey, was mache ich hier? Und dann nach 3 Tagen fingen die Fights an, weil man kein Essen hat und man die Kameras vergisst und so. Heute sind die alle super aware die ganze Zeit, dass sie senden müssen und so, weil sie es aber auch privat sowieso immer tun. Mit dem Handy, auf Insta, auf TikTok, hast du nicht gesehen.
Muss
und so.
Ein Höllenjob sein.
Na, ist crazy, ne? Ich glaube, das macht die noch gaga, als sie sowieso schon waren, vielleicht.
Tja.
Drücken wir ihnen die Daumen.
Das ist eine faszinierende Beobachtung. Du bist, wie gesagt, Gott sei Dank nicht im Reality-TV gelandet, sondern was ich so faszinierend finde, wenn man sich deine Biografie anguckt, du bist ja, um auf die Basics kurz zu kommen, bist in Bensberg geboren, sehr beliebte Geburtsklinik im Rheinland.
Traurigerweise dann aber immer mit dem Effekt, dass du kein Kölner bist. Na, sondern dass dann
aus Schäbisch-Gläbisch.
Aus Schäbisch,
sag mal im Rheinland,
Berge Gladbach, genau, da fährst du darüber, das steht dann in deinem Pass und nicht das coole Köln. Ja, aber dafür bin ich in dieser tollen Klinik zur Welt gekommen, wie, ich meine, Heidi Klum, Caroline Kebekus.
Du Heidi Klum ist ja auf jeden Fall, nee, ich nicht. Ah, okay. Ich bin in Bonn zur Welt gekommen. Ja, gut, guck. In Bonn-Duisdorf am Venusberg.
Ah,
auch schön.
Auch schön.
Aber, also Bergisch Gladbach ist natürlich die Heidi Klum-Stadt, muss man auch sagen.
So.
Bekannt als die Heidi Klum-Stadt.
Okay, dann ist die nicht aus Köln darüber gefahren, da bin ich nicht im Bilde, wo die herkommt sonst. Aber ja, jetzt bin ich also in Bergisch Gladbach geboren, in Köln-Ehrenfeld dann die ersten 6 Jahre und dann nach. Jetzt kommt noch eine Steigerung. Solingen.
Ins schöne Solingen.
In Sollich. Sollich Schlott-Jon.
Aus Solingen kamen ein paar gute Bands. Zum Beispiel Quest for Rescue. Das war so eine Hardcore-Band aus Solingen. Die waren mega gut.
Ja.
Und ich war oft, nicht oft, aber ich war ein paar Mal in Solingen in meiner Jugend, weil meine Eltern einen Laden hatten auf Schloss Burg.
Ist nicht wahr.
Ja. Und da ist ja quasi, Solingen liegt ja zu Fuße von
Schloss Burg. Wie so ein Ritterladen,
meine Mutter,
oder?
Nee, meine Mutter war Keramikerin.
Ah, okay.
Und die hatte da einen Keramikladen. Geil. Auf Schloss
Burg. Und der war auch so auf alt gemacht? Also so auf,
ne, der war halt quasi in diesen Schlossmauern, der Laden selber war so ein modernes, ja. So modern, schick, schlicht, viel Holz.
Ja, es gibt ja auch so, es gibt auch solchen Burgen und auch solchen Mittelaltermärkten dann so ganz absurde,
ja, ja.
So Nützliches aus Filz oder so. Dann hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass ihr dann da so einen mittelalterlichen ein ganz normaler Keramikladen, aber auf Schlossburg.
Genau, genau. Und da, und sie hatten, also waren ja mehrere so Kunsthandwerkerläden.
Ja.
Und sie hatten Freunde. Es gab auf Schlossburg so ein Haus, in dem mehrere Kunsthandwerker untergebracht waren und da waren so Glasbläser. Und die haben in Solingen gewohnt und da waren wir dann auch öfter
bei. Ja, gut, Schlossburg ist ja quasi Solingen.
Nee, genau.
Und da war ich letztens noch und da gibt es immer noch solche Handwerkerläden und es gab einen Bürstenladen. Oder Bürsten und Besen.
Da hättest du Eva Schulzen ein Geschenk kaufen können. Die sammelt ja Bürsten.
Der Wahnsinn, das ist gut, dass du es sagst. Das werde ich das nächste Mal dann da kaufen, weil das war wirklich richtig schön. Das war ein ganz alter Mann, der einem da auch das gezeigt hat, wie der da seine Besen und Bürsten macht.
Hast du dir eine Bürste geholt?
Nein, der hatte so spezielle Wedel, um bei hohen Decken die Spinnweben wegzumachen. Ja. So mit so einem ganz besonderen Bürstenstärke dann, dass das so schön soft ist, aber diese Spinnweben aufsaugt. Das hätte ich mir fast geholt, aber weil wir noch spaziert sind um die Wupper danach. Ja, wie es denn so ist. Nächstes Mal.
Über die Wupper.
Und ich bringe was für Eva mit. Das ist gut, dass du mir Bescheid sagst.
Ja, ja. Das ist, das, also auf jeden Fall da, mir aufgewachsen in der Gegend, dann eben im Münsterland studiert. Und dann diese, ich habe das jetzt ein bisschen, ne, zusammengefasst.
Ja, ja, gut.
Und dann die Wer wird Millionär-Geschichte. Was ich so interessant finde ist, also klar, du hast dann deine Million gewonnen und warst dann eben Millionär. Aber du hast, glaube ich, als Einziger, wenn ich zurück überlege und versuche das irgendwie gedanklich aufzuarbeiten, bist du der Einzige, der wirklich was daraus gemacht hat, auch aus dieser Präsenz, die du da hattest.
Von den Millionären meinst du?
Ja.
Weil ich finde, so bei Wer wird Millionär teilzunehmen, daraus dann was zu machen, da gab es ja schon ein paar.
Naja, Aaron fällt mir noch ein.
Basti Bielendorfer.
Ach stimmt, Basti Bielendorfer war ja auch bei
der den ist Millionär. Meiner Meinung nach damit stimmt. So richtig gestartet. Aber das muss ich da ganz entschieden dazu sagen, das war nicht der Plan.
Ja, also.
Also ich bin zu Wer wird Millionär gegangen, weil ich Bock hatte auf die Kohle.
Ich glaube, dann funktioniert es auch nicht, wenn das der
Mag
Plan
sein.
Ist.
Ich wollte weder ins Fernsehen, noch ist ein Winscheid einer, der auf einer Bühne, also ein handelsüblicher Winscheid hält kein Referat in der Schule oder die Rede auf der Hochzeit, der steht dann in der zweiten Reihe, wenn überhaupt. Und ich wäre da ja auch niemals so angetreten, wie ich das da tat, ne? Also ja. Ich war zum Beispiel als, du hast ja immer so eine Begleitung dabei und das war meine damalige Freundin dann und das wäre sowas, wo ich, wenn ich gewusst hätte, dass man dann so zusammen da ins Fernsehen kommt, dass so publik wird, da sind für mich heute, wo ich jetzt so ein Bewusstsein dafür habe, wie Medien funktionieren, so ganz klare Grenzen von ja. Privatsphäre und eben Öffentlichkeit, ne? Und das ja. heißt, ich bin da hingegangen und dachte, wie gesagt, 32.000, das wäre krank, 60, 64, Wahnsinn. Und als es dann plötzlich hieß, ja, du hast jetzt 500.000 Euro sicher, dann haben die mich ja noch nach Hause geschickt zu meinen Eltern. Weil ja, das war ja nicht klar, dass ich dann in 3 Sendungen sitze. Und dann hieß es ja, geh mal schlafen, komm morgen wieder, morgen machen wir dann die Millionensendung. Was meinst du, wie ich die Nacht gepennt habe? Ja. Und dann sitzt du da bei deinen Eltern zu Hause und kommst nach Hause, Mutter, ich habe 500.000 sicher. Ich kann jetzt einfach sagen, die nehme ich. 10 Jahre Unternehmensberatung gespart. ja, und das da, was dann draus wurde, war auch nur, ja, man muss jetzt da die Station des Schiffes dann noch einbauen. Ich war immer schon selbstständig, seitdem ich 17 bin, habe ich in Solingen Flyer gemacht für Dönerbuden, für Fahrschulen, für den Bienenkorb. Einen sollst du auch kennen natürlich als Ritter affiner Mensch. Das war ein
aber waren denn auch Scherenschleifer dabei? Ist die Frage.
Nein, da war kein Scherenschleifer. Das war ein Honigladen auf dem Aldi-Parkplatz bei uns an der Beethovenstraße. Und da habe ich der Besitzerin halt Werbeflyer gemacht mit so Bienenwaben, die man abhaken konnte, um 6 Bienen, das so sechste Glas umsonst. Ein Gutscheinheft. Ja. Sah alles furchtbar aus, was ich da gemacht habe. Aber das war so der Start in die Selbstständigkeit, Unternehmer sein. Und dann habe ich, weil ich dieses Flyer machen, Werbung machen, Photoshop, weil ich habe es mit Photoshop gemacht, Werbung machen konnte, habe ich für die Freunde von mir, die angefangen haben, so Abi-Partys zu organisieren, die Plakate gemacht. Ja. Und dann mit dem Umzug nach Münster und zum Studium angefangen, selber solche Studi-Partys zu organisieren, irgendwann auch richtig, richtig viele. Das war eine geile Zeit. Ich meine, wenn du Anfang 20 bist und du kommst beim Türsteher an und winkst dem und das ist jetzt zwar nicht dein Club, aber es ist deine Party und du kannst deine 5 Freunde damit reinholen und gehst zum Tresen, musst nicht bezahlen, sondern hast irgendwie so eine Kiste Baxter immer hinterm DJ-Pult. Das war total nice und irgendwann war so ein bisschen die Idee, komm, wir machen mal eine Party in Münster auf diesem Kanal, den es gibt, aber es gibt kein Partyschiff, also brauchen wir eins. Wer vermietet uns das? Keiner. Heute weiß ich warum, würde ich auch nicht machen, aber also war so ein bisschen die Legende, Geschichte geboren, komm, Winscheid geht zum Jau, holt die Kohle fürs Schiff, wenn er genug Geld hat. Dann benennen wir das Schiff nach Günther Jauch, was wir alles taten, weil das war ja dann mehr als genug Geld. Dann haben wir also diese MS Günther gestartet, unser Partyboot in Münster, wo mittlerweile ein richtiges kleines Unternehmen draus geworden ist. Da arbeiten 40 Leute. Seitdem ich da nicht mehr Chef bin, läuft es auch umso besser. Und das ist das, wo ich sagen würde, da ist erstmal aus diesem Geld, also weil du ja gesagt hast, was daraus machen, da ist für mich was draus geworden, was mich aus diesem eigentlich klaren Track Studium fertig machen, Praktika in der Wirtschaft. Ich habe dann in BWL promoviert, wenn auch mit psychologischen Themen, aber mir war immer klar, ich gehe in diese Corporate-Business-Welt. Unternehmensberatung war für mich das gefühlte Sprungbrett. Ja. Das war so ganz klar vorgefertigt als Plan, als Trampelfahrt, als Doppellehrerkind, dass ich bin, auch so dieses Sicherheitsbestreben und mach mal was aus deinem Leben. Und als dann dieses Geld kam und wir dieses Schiff gekauft haben, war sehr schnell klar, das Geld hätten wir dafür nicht in dieser Höhe gebraucht. Viel weniger hätte gereicht. Den Kredit hätten wir wahrscheinlich auch uns zusammengekratzt. Aber ich brauchte das für meinen Kopf zu sagen, jetzt traue ich mich, aus diesem eigentlichen Selbstständigsein Dinge zu machen, vielleicht auch so ein bisschen, sag jetzt mal, wilder, kreativ und frei zu arbeiten, diesen Weg einzuschlagen. Das brauchte ich, um meine Ängste abzuhaken. Mhm. So. Und das ist auch das, wo ich Herrn Jauch und dem Geld bis heute am dankbarsten. Ist immer so ein bisschen komisch. Man ist ja Jauch dankbar, aber es kommt ja, dann sitzt du in einem WG-Zimmer. Sitzt du in einem WG-Zimmer und dann sagt der RTL, die haben ja keinen Geldkoffer da. Ja, Herr Winscheid, sie haben ja jetzt gewonnen, da haben die so ein Klemmbrett wie du hier und dann musst du deine IBAN eintragen. In dem Moment verfluchst du den Erfinder der IBAN, weil du denkst, eine Zahl falsch und deine Million geht irgendwo anders hin. Und dann hocke ich bei mir im WG-Zimmer irgendwie, die sagen, ja, dauert Wochen, Monate, bis du da die Kohle kriegst. Und dann saß ich dann, dachte die ganze Zeit, was macht so ein Millionär den ganzen Tag? Ich habe ja keine Ahnung, ey. Und dann bist du ein bisschen wie ein Traum. Weil du hast eine Million, aber du hast sie nicht da und auch nicht auf deinem Konto. Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich hängt der viel in seinem Online-Banking, weil ich dachte, wenn du so eine Million auf dem Konto hast, muss ja das Geilste sein in der Welt. Also habe ich immer so quasi regelmäßig refreshed, Stadtsparkasse Solingen, mein Online-Banking. Ja, so, und plötzlich steht da aus dem Nichts, alle anderen Zahlen, so 17,60 Euro fürs Handy abgebucht, 12 Euro für Pizza, steht da plötzlich 1.000.000.000 und so ganz uncharmant RTL GmbH Köln. Ja. Und dann sitzt du allein in deinem WG-Zimmer, kein Feuerwerk, kein Jauch, kein nix. Was machst du? Ich rufe Mutter an, sag Mutter, die Kohle ist da. Meine Mutter sofort, Junge. Und das war der einzige Moment, wo mir bewusst ist, dass ich jetzt reich bin. Junge, verlier die Karte nicht. Das ist so diese EC-Karte, das war so die Angst meiner Mutter. Und ja, da begann dann, dass ich mich getraut habe, das, wenn man so jetzt im Rückblick, würde ich mir das so erklären, das zu machen, was mich eigentlich
umtreibt. Was du eigentlich machen
willst. Was ich eigentlich machen will. Ja. Was traurig ist, finde ich, so auf eine Art, weil ganz viele haben natürlich nicht dieses unfassbare Glück und dieses unfassbare Privileg, dieses Geld, diese Freiheit, das ist für mich ja vor allem Freiheit gewesen, damit 25 oder 26 war ich über den Kopf geschüttelt zu bekommen und sind dann vielleicht auf demselben Pfad wie ich. und trauen sich nicht daraus auszubrechen, was jetzt schlussendlich auch funktioniert hat. Ne?
Naja.
Dass das so gut funktioniert hat und dass so ein Jauch, der dann zur Taufe von dem Schiff kam und all dieses Medieninteresse ein Riesenpush ist und ganz auch wichtig war für diese Firma, außer Frage. Aber ich glaube, in kleinerem Maßstab und vielleicht auch mit ein paar anderen Abzweigungen, dann weiß ich ja nie, kann es vorher nicht planen, hätte das auch so geklappt. Aber ich hätte es nicht gemacht. So.
Das ist interessant, also weil andere machen das ja auch mit weitaus weniger Erfolgsaussichten sozusagen.
Genau, ich glaube so ehrliche,
echte... Aber es kriegt man von zu Hause mit oder so.
Genau, so ehrliche, echte Unternehmer, die trauen und Unternehmerinnen trauen sich das, die gehen da rein. Und ich wäre das eher nicht. Mittlerweile, das kann sich verändern, das ist auch eine schöne Beobachtung. Ne? Man hat ja nur ein Leben, oft werde ich auch gefragt, wie wäre dein Leben verlaufen ohne... Keine Ahnung, ich habe ja nur das. Ja. Kann ja jetzt nicht in eine Glaskugel gucken.
Ruft niemand an, wenn man plötzlich eine Million auf dem Konto hat, als Student, wenn man 15 Euro vorhat und dann ist da plötzlich eine Million?
Also die Bank, ich weiß nicht, ob die anrief, aber du kriegst natürlich so ein paar absurde Mails dann. Ja. Die kriegen die irgendwie raus von irgendwelchen Vermögensberatern. Ich weiß noch, letztens habe ich die Fotos auf meinem iPhone sortiert. Ja. Also ich habe die immer in so einer Dropbox gespeichert. Da habe ich so ganz alte Fotos von damals nochmal gesehen, so ein Screenshot. Eine E-Mail an mich mit dem Titel, die erste Million ist die schwerste. Wo ich so dachte, oh, das macht Lust auf mehr. Sowas kam alles in den Papierkorb, aber schon rief die Stadtsparkasse an und die waren aber sehr nett. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die gesagt haben. Ja. Nichts von Relevanz.
Ja, ja. Das ist, was ich mir, also ich finde auch, ich glaube, ganz am Anfang gab es ja sogar noch den Geldkoffer bei Millionär, so in den ersten Jahren.
Mit echtem Geld, glaube ich nicht.
Weiß ich, ich habe so dieses Bild von Günther Jauch mit so einem Koffer.
Ja, das war die SKL oder NKL Show, 5 Millionen Euro.
Das kann natürlich sein.
Das,
ja, sowas können sie plötzlich im Koffer
machen. Genau, ja, gut, aber das muss Fake-Geld gewesen sein. Das fand ich nämlich auch noch interessant, dass es damals dann schon hieß, du hast jetzt 1 Million gewonnen, 2015 oder sowas, der erste Millionär, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 2000, ja. 15 Jahre später, was das an Inflationsverlust schon bedeutete. Da fängt man dann plötzlich so auf so eine absurde Art an zu rechnen und denkt so, stimmt eigentlich. Und wieso gibt es eigentlich diese 5-Millionen-Sendung nicht mehr? Hätte ich auch gewinnen können.
Jetzt ist so, du hast schon erzählt von MS Günther, also dann eben so ein bisschen in dieses Eventgeschäft reingegangen, Party veranstalten und so. Ich glaube mit deinem Bruder zusammen, ne? Der hat da
genau, auch also schlussendlich mit Olli, Kumpel von uns seit 1000 Jahren auch, Tischler und Freund von uns, Designstudium gemacht. Also wir sind sowieso so eine Truppe. Mhm. Also ich wohne jetzt in einer Fünfer-WG mit meinem Bruder zusammen, mit zwei anderen Freunden, unter anderem dem, der die 64 Millionen gewonnen hat. Der 64.000. Ja. Der kleine Bruder von ihm ist mein Tour Leiter mittlerweile, der ist mit mir unterwegs. Also wir sind so ein Trupp. Der fünfte Mitwohner ist unser ehermaliger Ausbilder in einer der Gastronomien, die wir dann gestartet haben. Wir wohnen zu fünft in Münster, in dem Haus, was ich von dem Geld gekauft habe.
Ach, das ist ja geil. Ja. Das ist ja lustig.
Ja.
Und da ist aber dann, wenn dann da demnächst die ganzen Hochzeiten anstehen, dann bricht das alles auseinander.
Ja, also wir sind ja jetzt schon Mitte 30, das heißt eben. Man könnte jetzt sagen, vielleicht haben wir diesen Punkt schon fast überwunden, weil um uns herum haben schon viele geheiratet und Kinder bekommen, aber so, ja, doch, merkt man im Kopf, ziehen dann so Gummibänder in bestimmte Richtungen.
Ja.
Nach dem Motto, und das ist so ein bisschen auch so eine Beobachtung, wo ich noch nicht weiß, wie ich das einzustufen habe, ob ich jetzt schon in so einer Art Midlife-Quarterlife-Crisis bin, dass man anfängt, sich zu wünschen, dass die Handtücher einheitlich sind.
Ja, verstehe.
Oder dass man gleiches Geschirr hat.
Ja.
Nicht so zusammengewürfelt, wie wir das bisher haben. Und irgendwie so Werbegläser von Pampero und da mal so ein Paulaner-Glas irgendwie von einer Kneipe mitgeschmuggelt, sondern dass du denkst, wäre das nicht schön, wenn das einheitlich ist.
Ja.
Und da gehen bei mir immer so alle Alarmglocken an. Weil ich bin der festen Überzeugung, weißt du, ich fand das früher so interessant bei unseren Eltern, die mussten, glaube ich, ganz bewusst sich von ihrer Elterngeneration emanzipieren.
Mhm.
Weil die viel Scheiße gemacht haben, weil die noch so dieses, der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren hatten. Bei uns ist es, also bei mir zumindest so, ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern und das, ich finde auch, das ist an vielen Stellen eine total tolle Generation, so dass ich gar nicht dieses, ich mach's anders und ich will auch anders werden, so drinne habe.
Ja.
Ich glaube aber, dass das eigentlich wichtig ist und dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr wird, so wie seine vorherige Generation, damit Veränderung stattfindet, damit wir nicht in den Krusten bleiben, die sich so etablieren und dieses, du willst die gleichen Handtücher haben. Das ist schon ein Elternmove.
Ich glaube, dass man automatisch anders wird als die Elterngeneration.
Ich glaube,
man kann das gar nicht so. Also ich glaube, man kann es weder in die eine noch in die andere Richtung forcieren. Ich glaube,
dass
sozusagen zur Abnabelung gehört, zu opponieren oder irgendwie.
Ja.
Also, aber natürlich auch dem Zeitgeist geschuldet. Also wir leben auch in einer Zeit, in der ganz andere Dinge möglich sind als in der Generation unserer Eltern irgendwie so.
Safe. Aber ich finde manchmal so, weißt du, für mich sind das so Momente wie Also mich treibt das total um, was gerade politisch passiert, was wir so alles von rechts ertragen müssen, ja, was in die Mitte der Gesellschaft vermeintlich getragen wird und zum Teil ja auch passiert, dass ich so denke, da kann ich schnell mit dem Finger auf andere zeigen und da kann ich sagen, der AfD-Onkel und der homophobe Kumpel, den ich da habe, der immer noch irgendwie gay oder schwul so als Schimpfwort hinhaut. Finde aber viel spannender, sich immer wieder den Finger an die eigene Nase zu legen und zu gucken, sag mal, in dieser sexistischen Gesellschaft, in der du groß geworden bist, was davon ist als Muster in deinem Kopf? In einer homophoben, antisemitischen an vielen Stellen und so weiter Gesellschaft, was davon ist in dir drin? Und da finde ich eher immer wieder schockierend, wie viel dann doch in einem drin ist. Und jetzt sind meine Eltern das Gegenteil von irgendwie antisemitisch oder schwulenfeindlich. Überhaupt nicht. Ja. Sie sind total offen und ich fand immer auch menschlich und super zugewandt. Und trotzdem hat ein Leben ja seine Zeit. Und da denke ich manchmal, boah, viel von dem, was diese Generation noch nicht genug aufgebrochen hatte, ist immer noch in uns drin.
Ne? Glaube ich auch.
Die Schwulenrechte in Deutschland sind besser, also sind noch lange nicht da, wo sie sein müssten.
Absolut.
Wie wir mit Transmenschen umgehen, ist immer noch an vielen Stellen furchtbar, dass jetzt wieder Leute sich vorstellen können und ja nicht wenige, die AfD zu wählen. Da denke ich mir, was haben wir falsch gemacht? Und da fasse ich mir voll an die eigene Nase, weil ich denke, auf wie viel warst du auf genug Demos? Hast du dich für die Demokratie stark genug gemacht? Was hast du gemacht, um da aufzubrechen? Wenn du jetzt sagst, opponieren gegen die Generation davor, die scheinbar noch nicht beseitigt haben.
Das finde ich interessant, weil das die Gedanken mache ich mir auch, weil ich bin ein bisschen ratlos mittlerweile, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Gesellschaft angucke und was ich verstehe aus einem logischen Denken heraus, nicht weil ich es nicht aus einem empathischen oder weil ich es nachvollziehen könnte, aber diese Wutwille, die AfD zu wählen, also Zerstörung zu wählen, es ist ja nun mittlerweile für niemand mehr Geheimnis, dass die AfD alles kaputt hauen will und irgendwie was ganz anderes will. Und die Leute, die wählen, können sich jetzt nicht mehr darauf berufen, so, naja, vielleicht sind sie ja, sondern die wollen auch diesen Anger und diese Wut und diese Zerstörung, die wollen die auch bewusst wählen. Und ich verstehe schon, warum Leute sagen so, wieso müssen wir immer noch über das Dritte Reich reden und so. Also ich verstehe sozusagen logisch, wo dieser Impuls herkommt, das zu sagen und zu formulieren. Aber ich bin noch so aufgewachsen, dass es auf gar keinen Fall vergessen werden darf und dass es auf jeden Fall und dass wir als Volk auch immer diese Schuld haben werden und das muss so die Maxime allen Handelns sein. Und das ist aber offensichtlich nicht mehr so oft Thema, auch in Schulen und so weiter und so fort. Dadurch wird das in Generationen nicht mehr weitergetragen und ich bin aber völlig ratlos, wie man das sozusagen wieder klar machen kann, dass wir auch eine Verantwortung tragen, die wir, dass das auch unangenehm ist und dass es auch nervt, aber dass es halt eben einfach gemacht werden muss. So.
Also ich bin jetzt ja nicht derjenige, der da die Lösung haben kann, sonst hätte ich sie schon längst geteilt und alles dafür getan, dass wir das umsetzen können. Was mich oft auch mit der Brille des Psychologen, sage ich ganz bewusst dazu, umtreibt, ist, der Kern der Psychologie, so wie ich sie verstehe, ist verstehen wollen. Warum sind wir, wie wir sind? Wieso ticken Menschen so, wie sie ticken? Und dass das der größte Antreiber ist. Was für mich bedeutet, ich höre zu, ich versuche zu verstehen. Ich will mich mit der jungen rechten Influencerin, wie ich sie mal bei mir im Podcast bei In Extrem Köpfen zu Gast hatte, ich will deren Methoden begreifen. Ja. Ich will wissen, die ist für 18. Und die sitzt da vor mir und haut Thesen raus und Aussagen raus und all das, was du gerade gesagt hast, was so deine Werte sind, da hast du das Gefühl, wieso hat die das gar nicht mitbekommen? Ja. Und die war und ist unglaublich schlau und raffiniert und du merkst es so, Wahnsinn. Und dieser Podcast hat da bei mir den Anspruch, nicht jetzt einfach die Bühne zu liefern, sondern das auch einzusortieren, das eben psychologisch zu verstehen. Aber dazu gehört für mich auch, ich bin da hingefahren, ich habe mich mit der unterhalten. Ich saß bei der im Zimmer, so wie ich jetzt hier bei dir sitze. Und verstehen wollen heißt für mich noch nicht, dass ich ein Verständnis dafür habe, was die Person sagt. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße. Das heißt nicht, dass ich sage, ich lasse das im Raum stehen. Aber ich glaube, dass uns das an vielen Stellen abhanden kommt. Und dass wir an ganz, ganz vielen Fronten in unserer Gesellschaft, so würde ich es wirklich nennen, nur noch dieses Gegen und Dagegen kennen. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich so für mich merke, da hat sich für mich auch was verändert. Gendern. Ein Riesenaufregerthema. Eins, wo wirklich die Gemüter so hochkochen, wo du denkst, was? Deswegen? Und jetzt kann man darüber von mir aus denken, was man möchte. Da gibt's auch durchaus kritische Gedanken aus der Forschung. Bringt das eigentlich was? Was bringt das? Ja. Ist es das wert, dafür so mit Text und Sprache umzugehen? Was man da jetzt immer alles nennen möchte. Für mich war irgendwann klar, ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit. Als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich, jetzt alles gendern, wie genderst du Juden zum Beispiel, weil ich verschiedene Religionen beschrieben habe und deren Psychologie. Da kannst du nicht einfach JudInnen sagen, sondern müsstest du auch noch über das Ü2-Sternchen machen oder so.
Gerade als Lehrersohn,
wo du alles richtig machen willst. So, das heißt, ich habe damit meine Schwierigkeiten im Alltag und in der Praxis. Keine Frage, aber für mich war klar, ich sehe die Message dahinter. Ich sehe, dass es Leute gibt, die als total marginalisierte Gruppe sich wünschen, dass das gemacht wird. Und da will ich doch als weißer Hetero-Cis-Mann, der immer überall zur Mehrheit gehört oder in den Machtpositionen ist, da denke ich mir noch, da will ich was zu beitragen. Mhm. Und dann war für mich irgendwann so das Credo, weil ich es nicht immer gemacht habe und so in der Alltagssprache, wie gesagt, das nicht immer einfach finde, egal. Da, wo ich auf Leute treffe, die das besonders ablehnen, da mache ich das noch doppelt. Weil denen zeige ich es jetzt. Ich mache viel so Vorträge und dann, wenn ich in so eine Firma komme, alte weiße Boomer-Männer, da denke ich mir, jetzt rede ich noch mal mehr über meine Forschung zur Frauenquote und warum die wichtig ist und Gender in meinem Vortrag. Und da denke ich mittlerweile, wenn das aus so einer Idee heraus geschieht, dass ich Konfrontation dadurch provoziere, dass ich nicht sage, ich höre euch zu, ich will euch verstehen, warum findet ihr das, warum lehnt ihr das ab? Vielleicht kommen wir irgendwo an irgendeiner Mittelstelle zusammen oder vielleicht kann ich euch doch überzeugen, indem ich Fragen stelle, indem ich euch begeistere für die Idee dahinter, sondern reinkomme und konfrontieren will. Das funktioniert nicht. Ja. Und das, denke ich, ist an vielen Stellen so, dass beispielsweise Fleisch essen, so habe ich jahrelang gemacht. Was fand ich das geil? So eine Dr. Oetker Pizza Salami. Pizza Tonno Zwiebeln.
Kommt auch aus der Nähe von Bielefeld. Da kriegt man die ja in den Briefkasten.
Da muss man sowas gut finden. Mittlerweile finde ich das total falsch. Aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Und esse aber zum Beispiel noch Käse und Milch. Da weiß ich wiederum, jemand, der jetzt wirklich Veganer ist, der findet das dann auch wieder falsch. Und irgendwie sitze ich aber ja mit Leuten zusammen, die dann Fleisch essen am Tisch und vielleicht mit einem Veganer. Und irgendwie muss ich gucken, dass ich mit denen klarkomme und kann nicht überall die Fronten aufmachen.
Ja.
Und die sie verhärten. So.
Aber es ist so komisch, es ist eigentlich erst zum Problem geworden, dass man eben diese Ambivalenz aushält. Weil man hat das Gefühl, es gab eine Zeit, da konnten die Leute das eher oder es wurde einfach weniger drüber gesprochen und deswegen wird es so unter den Tisch gekehrt.
Vielleicht wird uns auch in diesem, wo alles gefühlt heftiger wird und diese Welt heißer kocht, werden die Extrembereiche deutlicher. Es wird einfach wie bei so einem Kameraobjektiv, die Kontraste werden schärfer und dadurch wird es klarer. Aber ich, wieder Finger an der eigenen Nase, frag mich, frag dich, frag uns beide dann, wo reden wir denn mit dem AfD-Wähler? Wenn jetzt 20, zum Teil in Regionen in Deutschland, 30% sagen, ich werde diese Partei wählen und wir uns einfach vorstellen müssen, dass wir einen Ministerpräsidenten von der AfD hätten, der dann in der Ministerpräsidentenkonferenz sitzt. Was machen wir? Rede ich jetzt nicht mit denen? Frage ich nicht nach? Und wenn ich sage, ja doch, das sollte ich vielleicht tun, wann habe ich das letzte Mal getan? Und nochmal unterstrichen, das heißt nicht, dass ich damit sagen will, okay, das ist ja alles harmlos oder ist ja halb so wild. Ja. Ich sehe das ganz kritisch und ich finde das brandgefährlich. Sie nicht verstehen zu wollen, ist aber vielleicht Teil des Problems.
Das ist natürlich, also das ist ein Luxus, ne? Sie nicht verstehen zu wollen. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wie zugewandt muss ich denen sein? Weil, wie gesagt, mittlerweile einfach bekannt ist, was sie da wählen und wen sie da wählen. Und es kann überhaupt keine Ausrede mehr geben, so, vielleicht sind sie nicht so schlimm oder so, sondern sie sagen es, wir wissen es, die Karten liegen auf dem Tisch. Und wie sehr muss ich einfach einen Teil als verloren hinnehmen?
Also sozusagen? Ein Teil bestimmt. Ich denke auch ganz oft, manche Menschen, vergiss es, die kannst du abschreiben. Ne? Also wirst du nicht mehr irgendwie dahin zurückholen, wo du mit denen klarkommst. Ja. Das gilt im Großen auf der politischen Bühne, das gilt aber, finde ich, auch oft im Privaten. Dass du so merkst, mit dem, weiß ich nicht, Schwibschwager hier von der Tante sowieso, am Weihnachtsfest habe ich es wieder gemerkt, das passt einfach nicht. Mhm. Und das wird auch nie passen. Mhm. Lass ihn ziehen. Er hat dich schon längst ziehen lassen. Bei allen anderen wäre ich bereit, oder wünsche ich mir, so muss ich es leider, glaube ich, eher sagen, weil ich finde, ich für mich und vielleicht viele andere auch tun noch zu wenig, da müssen wir kämpfen. Da müssen wir uns überlegen, was können wir denn tun? Was geht jetzt? Was kann ich machen? Ne? Ja.
Aber da kann ja eigentlich nur, da ist ja eigentlich, also wenn man es ganz zu Ende denkt, muss man ja die Politik verändern. Im Grunde genommen ist ja, muss man ein besseres Angebot machen.
Denke ich auch. Ich denke, man muss ein besseres Angebot machen. Ich finde immer schwierig, wenn man so sagt, Politik und die PolitikerInnen, weil Politik sind wir. Wir wählen die. Klar, wir hätten jederzeit die Möglichkeit, eine Partei zu gründen, zu starten. Sarah Wagenknecht macht das jetzt. Hans-Georg Maaßen scheint es zu überlegen oder auch zu starten. Kann man jetzt halten von was man will, aber die Möglichkeit hat ja jeder von uns. Und dann da zu sitzen und zu sagen, die Politik, die Leute, die da oben, finde ich immer so eine Sache, weil wir haben ja zum Glück eine Demokratie. Aber klar, sich zu fragen, was könnte ich tun? Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich dann denke, wenn das, und das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass das sein muss, aber ja, muss es scheinbar, wenn irgendwie, wie viel sind es, 25%, glaube ich, der Schulkinder so dann nicht mehr wissen, was Auschwitz ist, dann gehe ich los und interviewe Leute, die das überlebt haben. Ja. Dann mache ich bei Terra Explore im ZDF einen ganzen Film darüber und versuche deren Geschichte und was das zum Beispiel nicht nur für die Eva, die das Konzentrationslager als 13-Jährige überlebt hat, sondern auch für deren Tochter eine Generation später und für deren Enkel, der heute um die 20 ist, was das für die noch bedeutet, in einem Land zu leben, wo man mal die Erfahrung gemacht hat, hier sind Millionen, die uns tot sehen wollen. Und was das bedeutet, wenn du von denen hörst, was die von der AfD halten. Ja. Und das, denke ich mir, ist etwas, so weißt du, mein Bild ist immer von einem Kopf oder von einem Mindset, wenn man so will, dass sich das Hirn total dagegen schützen muss, dass da plötzlich alles weg ist. So, wenn wir jetzt ein Computer wären, dann fällt so ein MacBook runter und da ist die Festplatte kaputt. Früher hast du vielleicht einen Fehler gemacht beim neuen Update von Windows und da ist plötzlich alles auf diesem Rechner weg.
Ja.
Das will dein Kopf um jeden Preis vermeiden, weil der hat ein Leben hinter sich, der hat Lernerfahrung hinter sich, der hat ganz, ganz viel Wissen sich angeeignet. Das bedeutet aber auch, du wirst niemals auf jemanden treffen und einfach sagen können, Schalter umgelegt, neues Betriebssystem drauf, jetzt tickst du anders. Sondern für mich ist das Bild eher so eine Art Burg mit vielen runden Mauern, also so ein Fort quasi. Und in der Mitte stehst du mit deinem, so guckst du auf die Welt, das sind die Trampelpfade in deinem Hirn. Und wenn ich da ran will und da wirklich Veränderung haben will, muss ich mir einfach bewusst sein, wir müssen durch verdammt viele einzelne Mauern. Und ich denke dann oft, was kann ich machen? Vielleicht bei irgendwem so einen ersten Riss in die erste Mauer kriegen. Vielleicht schaffen wir es auch, ein paar Steine rauszunehmen. Vielleicht, wenn ich das geschafft habe, dass der sich die Folge mit der jungen Rechten angehört hat und danach die Eva Sepeschi, die bei mir als Gast war, die als Konzentrationslager überlebt hat, vielleicht schaffen wir es sogar, die erste Mauer einzureißen. Und dann entsteht irgendwann eine Chance, dass vielleicht Veränderung stattfindet. Das ist jetzt im ganz kleinen Rahmen von dem gedacht, wo ich aber denke, da kann ich was tun. So.
Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, dass man das persönliche Engagement nicht unterschätzen darf, was man überhaupt erreichen kann. Ich glaube auch, dass wir an die Schulen müssen, um da überhaupt noch Menschen zu erreichen und denen zu erklären, was gerade schiefläuft. Weil natürlich ist es für einen unaufgeklärten Teenager reizvoll zu sagen, ich finde die AfD cool, weil das die ultimative Provokation ist und weil das, weil er damit alle auf die Palme bringt und so. Und natürlich ist das für Teenager sehr verlockend, so aufreizend zu sein. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe mal einen Film gesehen auf der Berlinale vor, ich glaube, 6, 7 Jahren oder so, von einem Regisseur, der aus Afghanistan geflohen ist. Und der hat das dokumentiert mit seiner Familie. 2 kleine Töchter hatte der und eine Frau. Und die haben alles mit ihren Handys gefilmt, wie sie geflohen sind, über welche Routen und wo sie denn überall lang kamen. Und wie sie dann in irgendwelchen Lagern hingen und nicht weiterkamen und da irgendwie wochenlang hingen und die Mädchen irgendwie dann auch die Lust verloren haben und frustrierter wurden, dann auch wie sie nachts über Grenzen gelaufen sind mit Schleusern und so. Das war das Beeindruckendste, was ich jemals gesehen habe, dieser Film, weil das super emotional war und am Schluss waren die auch sogar da und so. Also, aber das war so durch diese Handykamera-Optik auch so unmittelbar und so bedrückend und beeindruckend. Und da habe ich dann gedacht, ich muss jetzt sofort einfach 100 Kopien davon kaufen und jede Schule, die einen will, soll einen haben. Irgendwie sollen mich anschreiben und so. Und es ist dann schon daran gescheitert, dass der Verleih, der saß irgendwie in der Schweiz, ja, wissen wir jetzt auch nicht und so. Also es scheitert dann an so vielen Schritten dazwischen, dass man denkt, es wäre eigentlich genial, weil das auch alle Schüler und Teenager sofort kapieren, wenn die das sehen und sofort kapieren würden. Und dann habe ich, ein anderes Mal war, da hat dann Dieter Nuhr hat so eine komische Nummer über Alice Hasers Buch gemacht, wo er sich so darüber lustig gemacht hat, über das Buch von Alice, was weiß sie über Rassismus, weiß sie gar nicht auswendig, will nicht falsch sagen, aber sie hatte dieses Buch über Rassismus geschrieben, in dem erklärt wird, warum wir alle irgendwie rassistisch handeln und so, was man dagegen tun kann. Und dann hat er sich so über den Titel lustig und so ganz schlimm und hat auch lauter falsche Sachen darüber gesagt in seiner Sendung für so einen billigen Gag. Und das hat mich dann so aufgeregt. Und dann wollte ich aber nicht einfach nur ins Netz schreiben, das war zur Zeit, als man noch Twitter benutzen konnte, da wollte ich nicht schreiben, das regt mich jetzt auf, weil das verpufft dann, ne? Und dann habe ich einfach so eine Spendenaktion, weil ich hatte so viele Twitter-Follower, so eine Spendenaktion unter allen gemacht und habe gesagt, lass uns alle zusammenwerfen und wenn ihr LehrerInnen seid, dann schreibt mich an und ihr in der Schulklasse das Buch lesen wollt, dann versuche ich jetzt so viele Schulklassen wie möglich mit diesem Buch zu versorgen, okay, dass so jeder das Buch hat. Und dann haben wir am Ende, weiß ich nicht, 200 Bücher oder so zusammengekriegt, die einfach an Schulen gespendet wurden, die dann in den Schulklassen mit an die Schulklassen geschickt haben, wo die mit ihren Kids dann das Buch durchgegangen sind. Und das ist, glaube ich, so, das sind so doofe Aktionen, aber sowas kann man irgendwie immer wieder vom Zaun brechen und machen. Das hilft, glaube ich, viel mehr als viele andere Dinge.
Vor allem, wenn man sich klammert, wie es auf der, ich sag jetzt, Gegenseite anfängt. Da sind es auch kleine Aktionen und kleine Schritte und ein Normalisieren von jetzt allem, was du und ich scheinbar ablehnen, aber dann dagegen zu halten mit den Methoden des muss nicht direkt das große Ganze und wenn ich Veränderung will, sind es oft viele kleine einzelne Schritte, die gegangen werden müssen. Das passt.
Also wie gesagt, du hast ja dann viele Dinge aus diesem, vor allem auch aus deinem Studium gemacht. Du hast gerade eben erzählt, du wolltest eigentlich mit BWL dann in die Wirtschaft gehen und so, aber es kam mir dann ein bisschen anders und hast dann angefangen, auch Bücher über psychologische Verhältnisse und Methoden zu schreiben. Ist die Psychologie dann, also weil du hast ja BWL und Psychologie studiert und das ist ja dann sozusagen, also wenn ich das jetzt so von außen betrachte und versuche das irgendwie zu kapieren, ist das ja dann, das macht man glaube ich, weil man verstehen will, wie Geschäft läuft, also was so die psychologischen Verhältnisse und sind in der Wirtschaft, wie die Psyche von Wirtschaft funktioniert.
So weit war ich noch nicht als Studi, als ich mich für das Studium entschieden habe, 19, 20-Jähriger, sondern mich hat Werbung ja interessiert, weil ich diese Flyer gemacht hatte, wie funktioniert die gut, wann würde die wirken und da war Psychologie naheliegend. Ja. Das BWL-Thema war immer, weil mir klar war, dass ich kein Therapeut werden würde.
Genau,
und dann gibt es verschiedene Psychologiebereiche, die man sich aussuchen kann. Ne? Viele denken immer beim Psychologen Rauschebad und Couch. Es gibt so viel mehr, allein in Münster bei uns an der Uni und andere Unis bieten nochmal andere Schwerpunkte, gibt es ich meine, Neuro wäre das gewesen, also neurologische Punkte der Psychologie, dann klinische Psychologie, das wäre die Therapieschiene, vor allem die Therapieschiene, dann Entwicklungspsychologie, das wäre verschiedene Stationen im Laufe der Entwicklung des Kindes bis später und eben Arbeits- und Organisationspsychologie, wo ich dann war, ne? Das wäre sowas wie Assessment Center, wie werden Teams zusammengestellt, wann funktioniert eine Gruppendynamik gut und das war für mich immer der Fokus aus verschiedenen Gründen, vor allem aber auch, weil ich eigentlich immer der Meinung war, ich glaube, ich wäre kein guter Therapeut. So, weil dieses, und da bin ich heute auch sehr froh, dass ich da meine Nische gefunden habe mit Wissenschaftskommunikation und halt eben, was ich jetzt mache mit dem Podcast oder mit der Show oder mit dem Buch, das ist ja alles kein Therapieersatz, um Gottes Willen, aber da vielen Leuten die Basics nahezubringen, vielleicht Stigma abzubauen, die überhaupt eine Bereitschaft aufzubauen, dass man sich um seine Psyche kümmern kann, dass man sich Hilfe suchen darf, das ist das, wo ich merke, das erfüllt mich total. Die Vorstellung, dass ich eine Einzelperson, dass ich mich da so richtig drauf einlassen könnte, dass ich diesen Skill hätte, vor dem ich höchsten Respekt habe, da jemanden dann durch seine Depressionen zu begleiten und Beiträge zu leisten, dass er rauskommt, ich könnte das gerne und ich hätte auch gerne die Psychotherapeutenausbildung nachher noch gemacht. Ja. Aber nee, das ist übrigens auch so eine interessante Erfahrung, finde ich. Irgendwann muss man für sich klar haben, das werde ich in diesem Leben nicht mehr. Das ist nicht ganz einfach, finde ich.
Muss man das?
Finde ich total. Ja. Weil ich denke, immer gibt es so dieses, natürlich könnte ich mit 50 noch Arzt werden, wenn ich wollte, weil dann habe ich die Wartesemester zusammen und dann kann ich irgendwie nochmal neu Studium im Alter machen. Und dann könnte ich ja theoretisch noch, weiß nicht, 20 Jahre als Arzt arbeiten oder so. Weil Studium dauert lange, je nachdem, wie alt ich bin und fit ich bin. Aber für mich ist eigentlich viel beruhigender, weil ich lange so war und lange dachte, das halte ich mir offen und jenes. Und dann war auch so klar, ja, mach mal nicht nur den Arbeits- und Organisationsfokus im Studium, sondern mach auch noch die klinischen Scheine, damit du noch theoretisch Therapeut werden könntest.
Ja.
Und mach mal nicht sofort die Kündigung bei der Unternehmensberatung, sondern halt dir das mal so lange wie möglich warm, weil vielleicht klappt das mit dem Schiff nicht. Ja. Und dass ich am Anfang, als ich die ersten Bühnenshows gemacht habe, so dachte, du musst dir so viele andere Optionen offen halten. Mittlerweile finde ich, ganz oft sitzt man dann irgendwann in so einem Gefängnis aus offenen Türen. Du sitzt in der Mitte und hast so eine, ich stelle mir das wirklich vor, wie so eine Zelle, wo so viele offene Türen sind, dass du passiv sitzen bleibst, weil du nicht weißt, durch welche offene Tür du gehen sollst. Ja. Und ich glaube, das ist was Tolles, wenn man dieses Glück hat, aber ich glaube schon, dass ich sehe das bei vielen Freundinnen von mir auch so, vor allem wenn sie jetzt Anfang 20, Mitte 20 sind, dieses, wohin soll es gehen, welchen Weg soll ich einschlagen, dass man fast so ein bisschen paralysiert ist, wie so ein Kaninchen vor der Schlange und dass man dann, wenn man für sich akzeptiert, ich gehe jetzt durch diese eine Tür und ja, dann fallen 4 andere Türen zu, aber dann bin ich gegangen und für mich mittlerweile so dieses, ich will jetzt voll und ganz und in die Tiefe der Wissenschaftskommunikation, Psychologie rein und dafür ist klar, ich werde nicht mehr in die Forschung gehen und irgendwie Professor an der Uni werden können. Ja. Ich werde nicht mehr zur Unternehmensberatung gehen und ich werde auch kein Therapeut mehr. Das ist okay und das ist eher, auch wenn das mir am Anfang sehr schwer fiel, zunehmend schön.
Ja, also klar, also es ist natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn man sich für einen Weg entschieden hat und diese Millionen Optionen sind ein Albtraum. Andererseits ist auch, also wenn ich jetzt so überlege, was ich mache, ich will auch immer so viele Sachen wie möglich ausprobieren, so ja. viele Sachen wie möglich machen und versuche dann da überall meine Disziplinen zu finden und wenn ich das dann eine Zeit lang gemacht habe, ziehe ich auch weiter und will nochmal irgendwie was anderes probieren.
Das ist super, das eint uns, das kenne ich genauso, aber ich denke mir halt, das heißt ja, dass du am Handeln bist und dass du machst. Ja. Wenn du jetzt da sitzen würdest und sagen würdest, boah, da köchle ich ein bisschen und da, weißt du, ich bin immer viel mehr Freund davon, dann knalle ich mich jetzt voll in eine Sache rein und grab da und gehe da so tief rein, wie ich kann. Ja. Und wenn ich dann irgendwann wieder aus meinem Loch rauskomme, darf ich gerne Neues graben. Ja. Aber nicht 5 Löcher so halb angraben, so eine coole machen.
Ja. Ja, verstehe. Wie war das denn, als du dann deine erste Live-Show gemacht hast, deine erste Bühnenshow gemacht hast? Ich stelle mir das extrem schräg vor. Also ich bin gerade dabei. Ich will jetzt auch ich bin gerade dabei, eine Bühnenshow für mich zu konzipieren, weil ich mal so auf Solo-Tour gehen will.
Zum Podcast oder?
Nö, so zu allem Möglichen, was ich gemacht habe. Also auch so soll ein bisschen von allem drin vorkommen, soll ein bisschen vom Podcast, von meinen Büchern drin vorkommen, aber auch so die Viva-Zeit ein bisschen aufarbeiten und so den ganzen Quatsch, den ich irgendwie im Leben erlebt habe, soll irgendwie alles mit rein. Das ist tierisch kompliziert, sich zu überlegen, ist das jetzt lang genug und was kann gefallen und was ist vielleicht eher, gefällt vielleicht nur mir und sollte ich vielleicht eher weglassen oder so. Wie war das, als du damit angefangen hast?
Also ich habe das erste Buch geschrieben gehabt und da war weiterhin der Modus, das Buch habe ich, klingt jetzt komisch, aber vor allem für mich geschrieben. Ich habe psychologische Phänomene berichtet und beschrieben, über wie Langeweile funktioniert, warum wir oft völlig falsche Ziele setzen und so weiter. Also so ein Werkzeugkoffer mit 50 kleinen Kapiteln. Das war schön, das war so ein Aufbereiten dessen, was ich mir da alles schon im Studium so eher so theoretisch rangeholt hatte, jetzt mal auf den Alltag übertragen. Und dann meldete sich halt, weil sich anbahnte, dass das Buch gut ankommen würde, ein Künstlermanagement, wusste nicht, was das ist, dass es sowas gibt, hatte ich ja nichts mit an den Hacken, und hat gefragt, sag mal, wir haben gesehen, das Buch kommt raus, hättest du nicht Lust, mal eine Lesetour dazu zu machen, einen Vortrag zu machen, eine Show zu machen. Ich so, nee, was, keine Zeit, kenne ich nicht, will ich nicht. Ja, wir hätten auch schon das Zack in Düsseldorf gebucht. 100 Leute. Ja. Und das wäre auch schon ausverkauft. und dann habe ich es jetzt verkürzt, aber habe ich die schlussendlich getroffen, bin da bis heute unglaublich froh drüber und habe dann diese erste Show gemacht und ich saß genau wie du dann da bei mir im WG-Zimmer und habe so überlegt, was interessiert auch mich, was will ich erzählen. Habe aus einem Skaterhelm mit Alufolie und solchen, das waren so Gummitwistbänder-artige runde Bänder, die dann so als Kabel da rausgehen sollten, so eine Art Hirnscanner gebaut. Ich habe mir einen weißen Kittel besorgt, dass ich jetzt nicht so ein wie aus dem Bio-Unterricht, so ein Skelett an so einem Ständer dabei hatte, war das Einzige. Und dachte, so geht Wissenschaftskommunikation. Du musst aussehen wie ein Professor, das muss aussehen wie im Labor. Und es war ganz schlimm. Also der Abend, es wurde geklatscht und haben auch Leute gelacht. Aber ich kann mir nicht anders vorstellen. Leute, wenn irgendwer da war, schreibt mir mal. Es muss eigentlich die Hölle gewesen sein. Aber etwas in mir drin hat Feuer gefangen. Und dann war ja das erste Programm Altes Hirn, Neue Welt, wo ich so angefangen habe, das Handwerk zu lernen. Ja. So würde ich das jetzt mal bezeichnen, weil auf eine Bühne zu gehen und so eine Dynamik zu spüren, das waren dann schnell nicht mehr 100 Leute, sondern ich sage jetzt mal 3, 4, 5 in der absoluten Spitze vielleicht mal 500, 700. Mhm. Da fängst du an, finde ich zumindest, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie begeisterst du. Wie nimmst du 500 Gehirne, die da sitzen und die ja alle einen 8-Stunden Arbeitstag oder mehr hinter sich haben, auf so einen Mittwochabend in Celle in der CD-Kaserne, wie nimmst du die mit? Dass jetzt die aktuelle Tour, dass die jetzt so explodiert ist, dass die Hallen so viel größer sind, dass ich dann plötzlich in der Köln Arena stehe und da sind dann 5000 Leute, die dann kommen, um dir jetzt 1,5, 2 Stunden zuzuhören. Ja. Das ist dann was, wo ich sagen würde, das verstärkt sich total von selber. Das hat eine komplette Dynamik für mich bekommen. Und das Handwerk dessen, wie man was vorträgt, wie ich auf, ich sage immer, Goldnuggets schürfen, wie ich auf die Goldnuggets aus der Forschung stoße, auf das, was mich interessiert, ob das popkulturell ist oder als Phänomen oder als, das hat man noch nie gehört. So habe ich noch nie auf ein Phänomen der Menschheit geguckt. Danach suche ich. Und dafür lese ich dann, weiß ich wirklich nicht, wie viele Sachbücher aus der ganzen Welt, vor allem im englischsprachigen Raum, sind natürlich, die kommt die Forschung raus. Ich lese die großen Studien, ich spreche mit den Forschenden aus ganz verschiedenen Ländern und trage das alles zusammen und dann ist es ausprobieren. Dann musst du rausgehen und dann machst du Previews oder Testtermine und erzählst erstmal, was du so hast. Ja. Und meine Show verändert sich die ganze Zeit. Sie ist an der Derniere fertig. So würde ich sagen.
Ja, verstehe.
Ja.
Sind so die ersten Shows, die ersten Previews, die du machst, immer viel zu lang?
Da muss man aus meiner Sicht höllisch aufpassen, weil da tut man keinem einen Gefallen mit. Also nein.
Man tendiert dazu, ne?
Man tendiert dazu, dass man dann alles erzählen will und ganz klar, Kill Your Darlings, finde ich, dann sage ich für mich lieber, okay, ich weiß, ich habe viel zu erzählen und ich weiß noch genau, wir waren in so einem ganz kleinen, das war so eine Art Bahnhofartige, es sind ja oft an Bahnhöfen, sind ja diese Hallen, so leer.
Kulturbahnhöfe.
Diese Kulturbahnhöfe. Da war ich in so einem Kulturbahnhof, ich meine in Gelsenkirchen. Und da war die erste Preview für die aktuelle Gute-Gefühle-Tour. Ich glaube, es gab nicht mal so einen richtigen Backstage-Raum. Beziehungsweise, wenn du einmal in den Backstage-Raum gegangen warst, musstest du auf die Bühne, sonst kämst du da nicht mehr raus. Weißt, der war so quasi das Zimmerchen hinterm Vorhang. Und ich kam da raus, ich schätze jetzt mal 180 Leute. Das hat aber schon so gut geklappt, weil für mich das sehr planbar ist, wie so ein guter Vortrag funktionieren könnte, wie eine gute Show funktionieren könnte, weil ich ja keine Comedy mache, ich mache kein Konzert, sondern ich habe einfach den Anspruch, Forschung spannend zu erzählen. Das ist, wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, so, dass man schon merkt, okay, das ist interessant, das könnte so aneinander passen. Und trotzdem ist diese Show, das war dann die erste Preview, dann gab es, sage ich mal, 15 weitere. Und so nach 20, 30 der echten Shows dann, wo ich schon in der Köln Arena zum Beispiel war und das war riesig und es gab Standing Ovations, war ein geiler Abend, kamen sehr gute Freundinnen und Freunde von mir in Berlin, in der Columbia-Halle nach der Show zu mir und die waren so, das war es aber noch nicht leer. Ich war so, aha. Und man wird ja so betriebswillig und dachte, boah, danke, 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 dass ich so ein Umfeld habe. Eine meiner allerengsten Personen sagte auch zu mir, nee, da fehlt noch was. Und dann hat die mir auch sehr konstruktives Feedback gegeben und ich habe dann die Show eigentlich nochmal komplett umgebaut und es hat sich gelohnt. Ach, und das, deswegen meine ich, ne, das ist ganz oft so mein Team, ich bin mit Leo und Marius unterwegs, das ist mein Tourteam, wie beschrieben. Dann sitzen wir da, die bauen alles auf, die gucken, dass die Technik stimmt, das Licht stimmt, Leo macht so den Merch, begleitet so ein bisschen die ganze Show und ich bin aber noch am Laptop und schreibe Nummern um. Oder baue eine neue, ich habe so viel auch so Inhalte, wo ich Videos zeige oder Live-Experimente mit Leuten mache, baue noch was Neues ein. 5 Minuten vor der Show.
Wahnsinn.
Ja.
Hast du auch das Problem, dass viele Menschen, die kreativ arbeiten haben, dass du Kritik viel zu ernst nimmst im Gegenteil zu Lob?
Total. Natürlich gucke ich dann bei Eventim rein und sehe dann, weiß ich nicht, 300 Bewertungen, 5 Sterne und 15 einen Stern. Weil war zu lang, war zu wenig wissenschaftlich, war mir viel zu viel Wissenschaft. Und das ist ja traurig, ne? Das ist aber eigentlich ganz schön zu erklären, weil es in unserem Kopf so einen sogenannten Negativitätsfehler gibt. Wir haben verschiedene Biases, wie wir so auf die Dinge gucken. Ne? Ich sag jetzt mal Schräglagen im Kopf. Und das ist bei solchen negativen Punkten ganz, ganz zentral. Da muss man sich einfach klar machen. Nehmen wir jetzt mal so ein Vorfahren von uns. Und das ist ja einfach wichtig, dass wir wissen, unser Gehirn wurde über Jahrhunderttausende aufgebaut, geprägt, wie wir so denken und funktionieren. Der geht durch eine Steppe und hört es dann rascheln im Gebüsch. So, jetzt kann der denken, das ist ja gar nichts Schlimmes. Das ist ja nur ein Hase, der da langläuft oder der Wind. Oder der denkt, das ist ein Säbelzahntiger.
Ja.
Wenn du jetzt einmal denkst, das war ja nur ein Hase, das war ja gar nicht schlimm, es ist aber der Säbelzahntiger, bist du tot und wirst keine Gene mehr weitergeben. Das heißt, in unserem Kopf ist so eine angelegte Schräglage, uns viel eher vorzustellen, das, was da im Gebüsch raschelt, das, was da auf mich zukommen könnte, das ist negativ, das ist schlecht, als dass wir sagen, alles gut und easy. Und das finde ich, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, das nimmt manchmal so, was man dann daraus ableitet. Man guckt auf die Kritik und die hat leider oft mehr Gewicht, aber ob man das dann so an sich ranlässt und wie harsch man dann mit sich umgeht nach dem, was man da so liest, das finde ich, kann man ein bisschen abfedern, wenn man sich klar macht, das ist natürlich, dass wir auf das Negative eher gucken.
Mhm. Meine Grundschullehrerin hat, glaube ich, in mir irgendwie, ich hatte ein enges Verhältnis zu der, ich fand die ganz toll und die hat in mir auch irgendwas gesehen, hat dann auch die Theater-AG für mich wieder eröffnet sozusagen und so. Und die hat mir mal irgendwann gesagt, einfach hat mich so zur Seite genommen und hat gesagt, Nils, du musst dir bewusst machen, dass ganz viele Dinge, die du glaubst, nur Einbildung sind.
Ja.
Also weil sie in mir irgendwie gesehen hat, dass ich so oft dazu neige, Angst zu haben vor etwas, was nicht existent ist. Und dass sie mir so eine Art Mantra mit an die Hand gegeben hat, weil sie das in mir gesehen hat und wollte, dass ich das irgendwie, dass ich da ein Tool habe, um damit umgehen zu können. Und das finde ich bis heute extrem faszinierend, dass sie das irgendwie aus irgendeinem Grund in mir erkannt hat. Weil sie hat mich mitten im Unterricht beiseite genommen, hat das irgendwie gesehen in mir, irgendwie erkannt. Das fand ich irgendwie jeck bei der.
Ja, ja, total. Und das ist ja oft dann so, ne, dass man sich viel mehr auf das einschießt und dann denkt, boah, jetzt finde ich alle schlecht. Ich finde auch, wenn das sehr schwer fällt, dieses sich ein Stück weit davon zu trennen, wie bewertet dein Publikum das, was du da machst, führt dazu, dass die Show und deine Inhalte viel besser werden.
Mhm.
So, so schwer das ist, ne? Mhm. Am Ende, in dem Moment, wo du sagst, mir ist das Publikum egal, wird es besser fürs Publikum.
Ja.
Und da arbeite ich auch noch total. Du hast mir ja hier so ein schönes, das kann man jetzt keiner sehen, weil wir ja einen Podcast machen, aber ich habe mir hier ein schönes Atze Schröder Porträt. Ja.
Damit du dich wohlfühlst, damit du dich zu Hause fühlst.
Hingestellt von meinem lieben Podcast-Freund Atze. Und wenn ich mit dem, also wir haben ja den Podcast Betreutes Fühlen jetzt seit 4 Jahren und wir haben in den letzten beiden Jahren immer einmal im Jahr so eine Live-Show gemacht. Betreutes Fühlen live. Und wenn du dann jetzt dir unseren Podcast vorstellst, musst du wissen, ich habe die Psychologie, die Wissenschaft dabei und Atze hat so den Alltag und die Lebensweisheiten einfach mit all seiner, ja, er ist ja auch eine Generation älter als ich, mit all dem, was der erlebt hat in der Medienwelt und Co. Als ich meinen Eltern natürlich zu Hause erzählt habe, ich mache einen Podcast mit Atze Schröder, hieß es, Junge, du bist enterbt in so einem Lehrerhaushalt, wobei man wirklich sagen muss, A, total belesen, B, ja, sehr, er war ja schon bei so dir, krass, deine Community wird ihn kennen, muss ich gar nicht einordnen, aber wenn wir dann zusammen diesen Podcast machen, bin ich immer der die 60 Seiten Dossier dabei hat und alle Studien, weil ich ja kann ja nicht einfach was erzählen, sondern ich brauche ja die Quellen, ich will die Belege, ich muss quasi die Rolle dessen erfüllen, der objektive Forschung dabei hat.
Ja.
So, er erzählt einfach seine Sachen und dass das nicht einfach ist, das weiß jeder, der schon mal versucht hat, eine Stunde irgendwem was Spannendes zu erzählen. Ja. Das ist natürlich ein Handwerk und eine ganz hohe Kunst. Jetzt haben wir diese Show zusammen und ich rufe ihn an und sage, ja, einmal, wir haben ja noch gar nicht besprochen, wie machen wir das denn so ein paar Tage vorher, ne? Was für mich schon, da bin ich schon hibbelig, hatte schon meine 60, 70 Seiten Dossier fertig. Sollen wir denn mal proben oder uns noch so treffen? Das war Halle Münsterland, 3.500 Leute, sei es jetzt auch nicht irgendwie ein Pappenstiel, wo du sagen kannst, ist ja egal.
Ja.
Und das finde ich auch immer so, die kaufen ja auch alle ein Ticket. Da will man ja schon, dass die zufrieden rausgehen. So.
Ja,
Leon, können wir machen. Was meinst du denn? Ja, lass doch nochmal morgen oder so telefonieren. Das Gespräch fand nicht statt. Das gesamte Gespräch der Vorbereitung dauerte maximal, weil ich habe mich ja auch noch ihn begrüßt und gefragt, wie es geht. Von den 3 Minuten Gespräch waren vielleicht 1,5 Minuten zur Show. Und vor der Show kommt er zu mir und sagt, so, jetzt lass nochmal vorbereiten. Ich war sowieso schon im Angstschweiß ersoffen. Dann holt er so eine Pappe raus. So wie so ein Zeichenblock, so eine A3-Größe und sagt, wir brauchen so 5 bis 8 Punkte. Die schreiben wir da drauf. Erzähl doch mal, worum geht's denn? Dann habe ich dem meine Sachen erzählt, die ich erzählen wollte. Die schrieb der dann in riesiger Krakelschrift da drauf, legte das vorne vor die Monitorbox auf die Bühne, so das Publikum das nicht sieht. Und das war seine Vorbereitung.
Wie so ein Set quasi.
Ja. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das kann ja nichts geben. Aber wenn du mit so jemandem, der seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren auf einer Bühne stehst, rausgehst, einfach merkst, und ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es gar nicht in einzelne Sätze fassen. Ich muss dir das in so ganz kleinen Nuancen klar machen. Der kommt raus, beziehungsweise es fängt schon hinterm Vorhang an. Wir stehen hinterm Vorhang, es läuft unser Intro und ich sage, oh krass, keiner klatscht, der so, ist doch kein Problem. Ja. Klatscht hinterm Vorhang, weiß ja keiner, woher das Klatschen kommt, jetzt klatscht die ganze Halle. Dann kommst du raus, ist schon viel bessere Stimmung, als wenn wir ohne Klatscher da rausgekommen wären. Dann merkst du so, der erzählt einen Witz. Du sitzt da, hörst dir das an und weißt jetzt nicht genau, das ist ja oft so bei Live-Shows, finde ich, dass das Publikum nicht genau weiß, lachen wir jetzt oder nicht?
Ja.
Weil bis du so 3.500 Leute motiviert hast, was zu machen, das ist ja wie so eine Kuhherde so ein bisschen. Alle sind ein bisschen träge. Ich kenne das selber, wenn ich im Publikum sitze. Dann hat der, ob das jetzt Handbewegungen sind, ob das noch so ein hinten dran gehangener Halbsatz, es ist nicht mal ein Halbsatz, es ist irgendwas, ich kann es nicht genau fassen.
Ja.
Und alle lachen. Und ich weiß genau, das kann ich noch nicht.
Ja.
Dass diese Kunst, diese Perfektion, das fehlt mir noch. Und da ist dann eine Show mit ihm, wir haben jetzt insgesamt 3 gemacht, ist wie 7 Jahre Praktikum.
Ja, das glaube ich. Der ist natürlich, der ist ja auch mit allen Bühnenwassern gewaschen und weiß genau, wie man so eine Crowd irgendwie führt und unterhält. Aber ja, das stelle ich mir auch toll vor, mit dem zusammen so eine Show zu machen. Jetzt hast du erzählt von deiner Tour gerade gute Gefühle. Da habe ich mich auch gefragt, ist das auch so ein bisschen, weil wir es auch nämlich gerade eben hatten, mit dem, was kann ich irgendwie tun, um die Welt besser zu machen? Was kann ich irgendwie tun, um auch den Alltag der Leute schöner oder interessanter oder besser zu machen? Ist die Idee und der Tourtitel auch davon beseelt, zu sagen, ich gehe jetzt eben nicht raus und mache, wie viele andere die Vorträge halt nur so, erklär, warum alles im Bach runtergeht und erklär, warum die Welt ein Höllenloch geworden ist und alles irgendwie nur noch schlimmer wird, sondern ich versuche jetzt auch mal aktiv da irgendwie gegenzusteuern.
Ganz klar. Also ich sage den Leuten, natürlich, man weiß ja nicht genau, was einen erwartet. So, und ich, viele sind dann, das weiß ich auch, zum ersten Mal da und oft kommt dann, hat einer, wie so eine Familie ist, hat das Ticket geholt und dann sind noch, ist noch so ein Anhang dabei, vielleicht sogar die Kinder. Und dann weiß die Mutti gerade so, wer ist denn der Windscheid und Psychologe und hast du nicht gesehen, aber der Rest schon nicht. Das heißt, ich sage den Leuten erstmal zur Begrüßung, das ist keine Comedy-Show, das ist kein Konzert, sondern wir machen Psychologie live. Und was bedeutet das? Und dann sage ich, ja, wir machen eine Achterbahnfahrt heute Abend durch die Gefühlswelten, die es so gibt. Und wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Ich habe ganz viel Wissenschaft dabei, ich habe ganz, ganz viele Impulse dabei, ich habe aber auch Live-Experimente dabei und das wird wie im wahren Leben mit Aufs und Abs stattfinden, mit unerwarteten Kurven. Vor allem aber wird es eine gute Zeit. Genießt diese Fahrt. Wir machen uns 2 richtig schöne Stunden. Das sage ich den Leuten am Anfang, weil das ist auch wirklich mein Anspruch, dass du am Ende sagst, genau wie du beschreibst, bei all dem Wahnsinn, bei all dem Inflation, Krieg, AfD, hast du nicht gesehen, Welt geht unter, will ich ja jetzt nicht am Dienstagabend mich da hinsetzen in der CD-Kaserne in Celle und mir einen um die Ohren hauen lassen. So. Sondern, und das finde ich, dann ist aber auch der Gedanke, ich will vielleicht mal zum kritischen Nachdenken inspiriert werden. Ich will im Idealfall mal um die Ecke denken. Ich will vielleicht einen neuen Blick auf mich, auf die Situation bekommen. Und das versuche ich dann. Nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern dieser Titel Gute Gefühle. Es geht um Emotionen, es geht darum, wie wir fühlen, wie wir mit Gefühlen vor allem falsch umgehen. Der hat eigentlich die Kernbotschaft, die dann relativ bald klar wird, dass unsere Gefühle eine Funktion haben. Also, dass die Natur sich was dabei gedacht hat, als sie gesagt hat, ey Nils, du hast vielleicht Angst, bevor du auf eine Bühne gehst oder einen Vortrag in der Firma hältst oder ein Referat in der Schule. Hey, Wut will was von dir. Die hast du nicht einfach, um dich zu ärgern, sonst hätte die Evolution das längst ausradiert. Scham ist nichts pauschal Falsches. Scham ist ganz zentral, dass wir Scham Grenzen lernen, dass wir uns für Fehler, die wir gemacht haben, vor anderen schämen. Das ist wichtig und richtig. Wenn es das nicht gäbe, wären wir nur noch Bon Schlonzo auf Love Island. Und das ist so die Message auch an dem Abend, dass du halt lernst zu verstehen, auch was sich nicht schön anfühlt. Meine negativen Emotionen haben eine gute Seite. Alle Gefühle sind gute Gefühle. Das bearbeite ich mit den Leuten, gehe das durch. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht der Elfenbeinturm-Professor, der da mit PowerPoint-Folien kommt, sondern das ist auch eine fette Show. Also wir hauen richtig einen raus. Ich bin ja jetzt ab nächster Woche geht's wieder los in Attendorn. Und dann, glaube ich, 40 Termine. Da meine Vorfreude ist maximal, weil ich stehe dann ganz oft, es gibt ja in diesen Backstage-Räumen dann oft so Garderoben und so Klos und das ist alles nicht so, alles oft so ein bisschen ömmelig und nicht so schön. Da haben die solche Lamellenvorhänge da an den Fenstern, dass man dich da nicht nackt im Bad sieht und dann nehme ich die oft, mache die so auseinander und guck raus, wer so kommt. Und dann so zu sehen, guck mal, die haben sich jetzt schick gemacht für den Abend, die haben Bock da drauf, die haben sich das Ticket geholt, die haben jetzt einen Babysitter und die kommen jetzt hier hin und das freut mich so sehr, weil weißt du, in Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo so viele unter Aluhüten sich in Verschwörungstheorien reinreden, dass diese Hallen dann voll werden mit Wissenschaftskommunikation, mit Leuten, die meine Leidenschaft für Psychologie, für fundiert, nicht irgendwelche Coaching-Chaka-Sprüche, bla bla, Scheiß da, dass die meine Leidenschaft teilen, das macht mir richtig Hoffnung. Ja. So, und das, ich weiß nicht, ob das kennst du dann, wenn du jetzt sagst, aber du kennst ja viele Live-Momente. So, jetzt, wenn du jetzt deine Tour startest, für mich ist es oft so, in diesen kreativen Berufen, aber ich kenne das auch von vielen Freunden von mir, die so Bürojobs haben oder im Handwerk. Man fragt sich oft, warum, wofür, macht das hier Sinn, wo soll es hingehen? An dem Morgen, wo ich in diesen kleinen Tourbus steige mit Leo und Marius und wir losfahren, da komme ich in so einen richtigen Flow-Tunnel. Ja. Da weiß ich ganz genau, wir kommen jetzt gleich in die Halle an, da gibt es einen Soundcheck, da gibt es irgendwas zu essen, da gibt es, ich nenne das goldene Stunde vor der Show, wo ich nochmal so richtig runterkomme und im Zweifel auch eine Viertelstunde nochmal penne und weiß, jetzt gleich geht da der Vorhang auf und du kommst da raus und dann sitzen die da und die haben im Zweifel richtig Bock und du auch. Ja. Und dann bekommt alles so einen Sinn. Ja. Das ist ganz komisch, aber ja, an dem Tag habe ich keine Fragen an mein Leben. Ja.
Ich finde das sowieso, ich finde es auch geil, wenn man so tourt, also ich hatte ja auch mal eine Band und so und ich liebe tun total mit Gästeliste Geisterbahn, da treten wir auch live auf und ich liebe das total aufzutreten, zu touren, ich liebe es, wenn so viele Daten wie möglich am Stück sind, weil ich das auch geil finde, immer jeden Tag in so eine andere Realität geworfen zu werden. Und ich finde es auch geil, wenn man nicht, also ich finde es vor allem auch geil, wenn man dann auch abseits der Großstädte sich befindet, in so kleinen Städten spielt und da irgendwie nochmal so ein ganz anderes Leben und Lebensentwurf irgendwie mitbekommt. Das liebe ich total. Das ist ein ganz besonderes, also man kann es auch nicht erklären, wenn man das nie erlebt hat. Das ist eine ganz besondere Zwischenzeit irgendwie so. Naja. Ja, das finde ich super. Deswegen wünsche ich dir da auf jeden Fall sehr viel Spaß und Erfolg. Bei mir ist so, weil wenn du sagst, dass du vor der Show manchmal noch ein Nickerchen machst, interessanterweise ist bei mir auch so, äußert sich Aufregung darin, dass ich super müde werde. Also Freunde von mir werden ultra nervös und hibbelig und so. Und wenn ich Lampenfieber habe und kurz vorm Auftritt bin, dann fange ich an zu gähnen wie bekloppt und werde super müde. Also mein Überlebensreflex ist anscheinend Schlafen dann in dem
Schönes Fall. Viertelstündchen. Totstellen, wie so ein Kaninchen. Genau. Manche Kaninchen rennen weg, Nils pennt, tut, als würde er pennen.
Um nochmal auf deine Podcasts zu kommen, denn du machst ja nicht nur den mit Atze, Betreutes Fühlen, sondern auch, du hast ihn schon erwähnt, In extremen Köpfen.
Ist und bleibt Herzensprojekt, auch wenn ich da aktuell keine neuen Folgen mache.
Aber ich finde das so interessant, dass diese Podcasts, also mit Atze einen Podcast zu machen, ist ja eine extreme Situation per se, weil man da auf Zack sein muss.
Eine besondere Herausforderung,
Genau. Also da kann man sich kein Verpassen leisten. Aber bei den anderen Podcasts, die du machst und gemacht hast, da ist es ja schon so, dass du immer Gäste und Situationen und Interviews gesucht hast, die, du hast ja immer einen psychologischen Approach zu den Dingen, aber du hast immer mit Extremsituationen gesprochen, dich in Extremsituationen begeben oder mit Leuten aus Extremsituationen Gespräche geführt. Und da ist ja die Frage, ist Psychologie nicht auch spannend oder interessant, wenn sie eben versucht, Alltagsprobleme zu lösen oder versucht mit Leuten, die so normale ist jetzt eine Wertung, die da nicht hingehört, aber die viel kleinere Probleme haben als das irgendwie.
Doch, ich finde auch normal total spannend als Begriff, weil du sagst, ja, man suggeriert da so eine Wertung mit, weil man denkt, normal ist gut und normal ist richtig und bloß in der Norm sein. Die interessantesten Momente sind für mich bei In extremen Köpfen in den Gesprächen, wo du merkst, jemand ist ganz, ganz krass in seiner Geschichte. Ich nehme jetzt mal Rainer Laux, das war Folge 1, Bankräuber. Der hat in den 90er Jahren, ich glaube, 8 Banken ausgeraubt. So, und der sagte mir, ich bin da immer rein mit so einem Motorradhelm und einer Schreckschusspistole. Also nicht wirklich bewaffnet. Das ist aber natürlich für die Leute drumherum nicht zu erkennen. Und dass das traumatisierend und furchtbar ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber für ihn war entweder ich schaffe das oder die Sterne. Und dann sage ich, was heißt die Sterne? Ja, eine Schreckschusspistole hat so einen starken Luftausstoß, wenn du die abfeuerst, sagt er, dass wenn du dir die geschickt in den Mund steckst, du dein Hirn wegbläst. Das bringt dich um. Okay. Also für ihn war klar, ich packe das oder ich bringe mich hier in dieser Bank um.
Das ist ja krass.
Und dann beschrieb, und da denkt man jetzt, das ist ja fernab von allem, was ich erlebe.
Na klar.
Mit einer Schreckschusspistole in eine Bank, überhaupt eine Bank auszuholen. Also all das, ne? Denkst du so, das ist ein anderes Universum, wo Rainer lebt.
Ja.
Dann kommt er in den Raum und bringt eine Ruhe, eine Aura, eine Ausstrahlung mit, wo das für mich erstmal spannend ist, weil ich denke, wie viel ist davon Fassade, wie viel ist davon echt? Und wir kommen ins Gespräch und irgendwann fängt er so an zu beschreiben, was für ein Flow erleben, was für eine maximale Konzentration und auch Wahrnehmung der Welt, der in diesen Momenten, wo der die Tür auftritt und weiß, ich schaffe das oder die Sterne, was er da erlebt. Und das sind dann diese Situationen, wo ich oft die Folge dann unterbreche. Ich mache ja nachher noch so kleine Erläuterungen, wo ich die Psychologie dazu reinbringe und bevor die Geschichte von ihm dann weitergeht, sage, Leute, jetzt hier mal ganz kurz für uns mitfühlen, wie wir da sitzen und in unserem ganz normalen, in Anführungsstrichen, Alltag versuchen, so wie sehr würden wir uns das manchmal wünschen, in so einen Fokus und Flow zu kommen.
Ja.
Nicht beim Bankausrauben, aber überhaupt, wie der das macht und wie der das beschreibt. Können wir nachvollziehen, dass daraus vielleicht eine Sucht, ein Bedürfnis entsteht, ein ganz, ganz starkes emotionales Bedürfnis. Und dann fängst du an zu checken, ich habe ja auch einen Mörder interviewt und jemanden, der der als Zuhälter ganz furchtbar mit Prostituierten umgegangen ist, der dann nachher erzählte, wie er als Kind misshandelt wurde von seinem Vater. Ja. Du fühlst mit. Du fängst an, da sind wir wieder bei dem Verstehen von eben, diese Menschen in ihren Geschichten zu verstehen. Und ob du, für mich ist es dann oft so, ob du willst oder nicht, du relatest und merkst plötzlich, da gibt's Sachen, die mich in meinem ganz normalen Leben mich darin wiederfinden lassen. Das ist zum Teil verstörend, weil du willst ja nichts mit einem Mörder zu tun haben oder mit einem Zuhälter. Zum Teil merkst du, und das ist für mich auch so eine Erfahrung dieser ganzen Folgen gewesen, ich würd sagen, ich habe nahezu allen Menschen Hass verloren. Und selbst wenn Menschen sich ganz falsch verhalten, finde ich so dieses, das ist auch ein Anspruch an den Psychologen immer, zu trennen, das ist der Mensch und das ist das Verhalten des Menschen. Und seine Tat ist falsch und böse und schäbig und dreckig. Ja. Aber er ist und bleibt immer noch ein Mensch, der das macht. Das sind einfach Momente, wo du total merkst, okay, auch in diesen Extrembereichen der Psyche findet man sich wieder. Und oft ist das sogar eher etwas, wo ich finde, Klarheit entsteht, weil man diesen grauen Brei seines Normals ein letztes Mal verlässt.
Hat man nicht immer so ein bisschen Sorge, also weil ich denke zum Beispiel, ich habe mal eine Zeit lang, war ich mal Dozent für Medienethik an der Hochschule hier in Berlin und da habe ich den StudentInnen immer, ich hatte so ein paar Fälle, die man sehr gut exemplarisch erzählen konnte, um medienethisches Verhalten sozusagen zu zeigen. Da waren natürlich die Hitler-Tagebücher dabei, die habe ich wahnsinnig gerne erzählt, weil ich die damals schon ganz toll fand, wo ich dann auch diesen Podcast schreiben durfte.
Gladbeck? Gladbeck, diese Geiselnahme mit
genau, Gladbeck habe ich auch erzählt, weil das natürlich medienethisches Ultrafehlverhalten ist. Und das hat, ich habe so eine Doku gezeigt, die hab ich, weil ich den Kurs ein paar Jahre gehalten habe, habe ich diese Doku einfach x-mal gesehen. Und wie der sich da vor der Presse die Pistole in den Mund hält und sagt, dann mache ich den hier, wenn das nicht klappt und so. Das ist ja auch immer Angeberei. Das sind ja, eigentlich sind das ja auch immer sehr, sehr große Angeber, die so, weil man glaubt es ihnen dann doch nicht so richtig. Und vor allem, wenn man es mehrmals sieht und auch so sieht, wie er sich verhält und bewegt und so. Klar, man neigt natürlich küchentischpsychologisch, wie ich dann sowas zu beurteilen, aber man hat so das Gefühl, da gehört auch immer sehr viel Angeberei dazu, solche Sachen so zu erzählen.
Das ist ja nicht so, dass es jetzt einfach wäre, einen Mörder zu finden, der mit dir spricht. Ja. Also A, sollte er aus dem Gefängnis raus sein, B, will ich ja nicht jedem da die Möglichkeit geben, einfach zu erzählen, sondern mir war ja schon wichtig, dass der auch reflektiert hat, was er da getan hat, aber vor allem will das nicht jeder. Und auch sicherlich nicht jeder Bankräuber oder überhaupt jeder Verbrecher. Das heißt, du wirst schon eine Vorauswahl da haben an Leuten, die bereit sind zu erzählen und die dann vielleicht auch angeberisch und selbstdarstellerisch daherkommen. Der Punkt ist aber, diese Gespräche werden nachher auf, ich sag jetzt mal anderthalb Stunden, sind die lang, sind die geschnitten. Das heißt, es kann aber durchaus sein, dass wir 2,5, 3 Stunden gesprochen haben. Und da sage ich jetzt mal in aller Bescheidenheit, dass du da mit Maskerade und Fassade bestehst.
Nee. Anstrengend.
Ja.
Geht gar nicht, meinst du?
Nein, schaffst du nicht. Ja. Also, beziehungsweise wenn, dann wirst du es so sehr merken, dass ich dann den Zuhörern gar nicht mehr darauf hinweisen muss, ey, merkt ihr, der verarscht uns hier.
Aber glaubst du nicht, dass so Typen diese Story schon so lange so erzählen, dass selbst wenn sie nicht stimmt, sie
natürlich, das, also dass da, das ganz klar, und da müsste man sich jetzt fragen, ist das eigentlich Betrug an anderen oder ist das nicht auch ein Teil von Selbstbetrug?
Klar, ja,
biegst du in deinem Kopf zurecht, was du für ein toller Bankräuber warst? Natürlich, ganz klar. Wenn du jetzt von deiner Viva-Zeit erzählst oder ich von meiner, weiß ich nicht, von meinen tollen Pfadfinderurlauben als 16-Jähriger, 15-Jähriger,
guter 14-Jähriger.
Ja, nein, ich meine so klassische, nostalgische Erlebnisse aus der Vergangenheit. Dann heroisiert man, dann biegt man zurecht, dann ergibt das alles Sinn, dann ist das eine schöne Geschichte. Ja. Muss ich aber auch wieder zu sagen, das kann ich jetzt nicht nur dem Bankräuber vorwerfen, deswegen bringe ich jetzt mal zwei andere Beispiele. Ja, so sind wir.
Ja, ja.
So erzählen wir. Ja.
Eine wichtige Frage. Ich glaube, wenn man Psychologie studiert hat und die Leute das wissen, kommt man immer an zwei Fragen, wovon ich eine interessanter finde. Die eine Frage oder die eine Äußerung, so stelle ich mir das immer vor, wenn ich in den Raum komme und die Leute wissen, ich habe Psychologie studiert auf einer Party oder so, dass es ungefähr 38 Sekunden dauert, bis einer sagt, oh, da muss ich aber aufpassen, was ich sage.
Safe.
Ist das immer so, oder?
Das ist so.
Ja. Ja. Das finde ich super weird.
Ja.
Und da immer zu sagen, nee, du bist sicher, keine Sorge. Und die Namen trotzdem natürlich heimlich zu analysieren.
Wollte ich gerade sagen. Oder auch nicht.
Aber was natürlich viel interessanter ist, und das ist ja auch ein Vorwurf, den man, glaube ich, allen Menschen macht, die Psychologie studieren, aber trotzdem etwas, was interessant zu wissen ist, kannst du dich selber therapieren?
Kannst du als Arzt, als Onkologe selber deinen Krebs therapieren?
Weiß ich nicht, kann man das?
Ich würde sagen, wahrscheinlich in Teilen. Ne? Ja. Ja, einen gewissen Part vielleicht schon, weil was gehört jetzt zur Therapie dazu, wenn da dazu auch dazu gehört, sich zu hinterfragen, sich zu verstehen, zu reflektieren, vielleicht bestimmte Muster von sich mal aufzuschreiben, zu wissen, dass das Sinn macht, mit einer guten Freundin mal das offene Ohr sich da abzuholen, zu teilen, was einen umtreibt. Dann sind das ja alles Techniken, wo man jetzt sagen würde, klar, gut, dass ich die kenne, gut, dass ich die weiß. Du wirst aber auch viele tolle Hausärzte und Hausärzte kennen, die dir viel über Gesundheit erzählen und dann in der Pause eine Kippe anmachen, sich eine Fertigpizza reinziehen und ein wenig Sport machen. So, das ist ja längst nicht so, dass du alles, was du da erzählst, und das finde ich auch immer ganz wichtig, das den Leuten zu sagen, was ich aus der Wissenschaft berichten kann, was ich über einen besseren Umgang mit Angst weiß oder über wie Wut uns gut tun kann. Wenn ich das alles könnte, dann wäre ich hier eben in so einem Yoga-Sitz 20 Zentimeter beim Boden reingeschwebt, weil ich so ein Krösus wäre. Bullshit, geht nicht. Und ich glaube auch, diese Idee des sich selber Therapierens verkennt dann ja einen Kernaspekt von Therapie. Eine zweite Perspektive drauf, jemand, der dir hilft einzusortieren, vielleicht auch jemand, der dich mal kritisch betrachtet und vor allem jemand, der dir hilft, aus deinen Mustern mal auszubrechen. Mhm. Das dann da ganz alleine durchzuziehen, da würde ich mal mindestens ein Fragezeichen dran setzen. Also ich kenne durchaus tolle TherapeutInnen und Psychiater und Chefärzte und hast du nicht gesehen, wo du denkst, tät dir mal ganz gut.
Ist auch, kann man wirklich auch nur empfehlen, kann man wirklich jedem nur empfehlen. Man muss auch dieses Stigma, dafür stehst du ja auch, so ein bisschen loswerden.
Ja, ich muss eine kurze Sache, sorry, dazwischen grätschen. Kann man jedem nur empfehlen, da sage ich nein.
Wirklich?
Weil ich mir nicht wünsche, dass wir in unserer Gesellschaft erzählen, jeder sollte mal in Therapie gehen. Denn, einmal ganz pragmatisch, jetzt schon
Plätze sind zu wenig.
Warten die Leute 20 Wochen im Schnitt auf einen Therapieplatz. Das macht mich wahnsinnig sauer. Ja. Weil ich denke mir, guck mal, wir leben in einem Land, wo man uns als Kind schon sagt, ja, zeig mal, bei deinen Zähnen müssen wir was machen. Da kriegen wir für hunderte Euro und weiß ich nicht, wie viel Aufwand im Laufe der ganzen Zeit eine Zahnspange eingesetzt. Ja. Meine Krankenkasse zahlt mir Geld, wenn ich zum Zahnarzt gehe und einfach mal gucken lasse, obwohl nichts ist, als Prämie am Ende des Jahres zurück. Ja. Dasselbe Land sagt, ach, du hast eine Suchterkrankung? Ach, du hast eine schwere Depression, ach, du hast eine Schizophrenie. Dich lassen wir 20 Wochen auf den Therapieplatz warten. Das sind potenziell tödliche Krankheiten. An schiefen Zähnen ist noch keiner gestorben. Ja. Da läuft richtig was schief. Das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, da können wir jetzt nicht ermuntern, geht doch alle mal in Therapie.
Ja, das stimmt.
Das will ich aber auch sagen, das kann ich nicht sagen, ohne zu erwähnen, viele von uns sind trotzdem viel zu zurückhaltend und denken, das mache ich mit mir selber aus, mir geht's noch nicht schlecht genug, anderen geht's doch schlechter. Wenn wir das Gefühl haben, hey, mir geht's nicht gut, hier stimmt was nicht, das kann man abchecken lassen. Da gibt's mittlerweile tolle Reformen, dass man mal so eine erste Sitzung einfach macht und dann sagt einem der Profi, ja, kommen Sie besser wieder, oder? Nee, das, was Sie da erleben, das sind normale Ängste. Das gehört dazu, dass man mal durch ein Tief geht. Da würde ich immer dazu raten, das abchecken zu lassen. Der zweite Punkt, warum wir nicht alle in Therapie müssen, ist, Therapie würde ja bedeuten, wir haben ja eine Art von Krankheitsbild, ein Problem und dagegen versuchen wir jetzt vorzugehen. Ja. Genauso wenig, wie wir alle eine Krebstherapie brauchen oder eine, weiß ich nicht was, Reha für unseren kaputten Rücken, weil wir nicht alle Krebs oder einen kaputten Rücken haben, brauchen wir auch nicht alle eine Psychotherapie. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich finde, dass wir auch aufpassen müssen, nicht jetzt alles in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, hey, du hast vielleicht mal Schwierigkeiten, du hast vielleicht mal eine Phase, wo es dir nicht so gut geht, du hast mal ein Tief. Das ist Teil vom Leben, verdammt. Und dann solltest du gucken, habe ich ein Umfeld, mit dem ich reden kann? Habe ich eine gute Freundin, der ich was erzähle? Was kann ich für mich selber tun? Welche klassischen Sachen, die man für sich machen kann, können einem dann helfen? Da müssen wir nicht alle in Therapie rennen. Das muss uns auch ganz, ganz klar bewusst sein. So, ja. Das ist mir wichtig, ne?
Weil, ja, finde ich gut. Ja. Find ich ein sehr gutes Plädoyer. Also ich bin auch mal zu einer Therapie gegangen.
Ja.
Es gab auch so ein konkretes Ding, das ich gelöst haben wollte und das war super.
Glaube ich sofort. Ja, also ich habe auch gar nichts dagegen, dass man sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier, sagen wir mal, ein Beziehungsproblem.
Ja.
Da würde man jetzt ja nicht von der Krankheit deiner Liebesbeziehung sprechen, sondern würde man sagen, ey, wenn du die Möglichkeit hast, eine Paartherapie zu machen, super, dann mach das doch.
Ja.
Da habe ich gar nichts gegen.
Ja,
ich würde mir nur wünschen, dass sich in unserem System mal was verändert dahingehend, dass wir es möglichst mehr Leuten ermöglichen und nicht nur denen mit Privatversicherung oder die es dann selber bezahlen. Ja. Und dass wir vor allem gucken bei denen, wo die Fälle so hart sind, dass wir die nicht 20 Wochen sitzen lassen.
Naja, ich habe es dann auch damals selber bezahlt, aber da war auch das Überraschende, dass die einfach irgendwann vorbei war. Also ich bin wegen was hin, es ging dann plötzlich um was ganz anderes.
Ja, schön.
Und dann irgendwann hat die zu mir gesagt, ja, wir sind eigentlich durch.
Ja, das hatte eine Freundin von mir letztens auch. Und die war auch so, hör, und es tat gut und war ihr richtig wichtig. Und die hatte auch keine Diagnose, also die hätte auch keine erfüllt. Aber das ist vielleicht, muss man da auch nochmal zu klar haben, wo wir herkommen. Wir leben in einem Land, wo so Merksätze wie hart wie Kruppstahl, ein Indianer kennt keinen Schmerz, diese auf allen Ebenen furchtbaren Dogmen, das hat unsere Elterngeneration ja total noch verinnerlicht gehabt, unsere Großeltern sowieso. Ja. Dass das jetzt einfach weg wäre, Quatsch. Und ich habe manchmal den Eindruck, Deutschland erwacht aus so einem Schneewittchenschlaf, wo wir lange gesagt haben, funktionieren, Leistung abliefern, hart sein, das sind so die Ziele, so musst du sein, dass das nicht funktioniert, dass das nie gut getan hat und dass der Papa dann früher halt immer Bier trinken war und nicht da war und nie über seine Gefühle geredet hat, das war dann damals die Realität und da werde ich mindestens genauso sauer, wenn es dann heute heißt, ja die verweichlichte Gen Z und diese loserhaften jungen Menschen, nein, da wird jetzt eingefordert, was eigentlich allen schon gut getan hätte.
Total, finde ich auch super bemerkenswert an der jetzigen Generation, wie die das alles auf links krempelt und irgendwie sagt und das alles in Frage stellt, was einfach nie jemand in Frage gestellt hat. Das finde ich total gut. So. Ja. Aber es sorgt eben für diese Reibereien, die dann da, aber die, da müssen dann sich alle ein bisschen durchatmen.
Reibung, Energie, Veränderung, Bewegung, schadet doch nicht.
Absolut. Ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal extrem viel Erfolg für deine Tour.
Danke, vielen Dank.
Tour.
Das freut mich total. Komm vorbei, wenn du willst.
Ja, unbedingt.
Berlin, Columbia-Halle, schreibe ich dich.
Ich komme vorbei, dann
schreibe ich auf die Gästeliste. Sag danach so,
naja, ich finde schon, du hättest.
Dann komme ich aber auch zu deiner Show. Setz mich hin. Ich war mal bei einem Science Slam, da saß hier in Berlin in der ersten Reihe einer und beim Science Slam gibt es ja am Ende immer so einen Applausometer. Ja. Der hat ungelogen mit zwei kleinen Fingern so aufeinander geklatscht, um mir seine komplette Abneigung auszudrücken. Ja.
Er hat immerhin geklatscht. So muss man
es war nicht null, es war, ja, in der Tat, es war 0,1.
Ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier gewesen bist.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ich fand das super toll. Ich hoffe, dass wir da nochmal zusammenkommen und weiter über all diese Dinge reden können.
Unbedingt gerne.
Ich habe sehr viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer hier im Studio.
Danke, Jona.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.